dieses Ecto-Sperrsystem, das Spengler und ich im Sinn haben, wird einen Irrenhaufen Geriebenes verschlingen, um es zu verwirklichen. Woher sollen wir das Geld nehmen, hm?
Ja, ihr könnt uns jetzt jedenfalls unter die Arme greifen. Auf www.patreon.com/spectralradio könnt ihr uns ein bisschen supporten und dafür sorgen, dass euer Lieblings-Ghostbusters-Podcast auch weiterhin regelmäßig am Start bleibt.
Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, eurem Lieblingspodcast überhaupt. Ganz bescheiden sind wir wieder vor euch da. Was war das denn?
Ich hab mit Kaffee gegurgelt.
Und das in der Sendung.
Ja. Ich dachte, damit ist das Eis gebrochen.
Gebrochen ist ein gutes Stichwort. Hallo, da sind wir wieder. Wie immer, jede Woche. Frisch am Start und diesmal sogar mit Thema der Woche und sogar mal wieder mit News. Wahnsinn.
Yay.
Was lacht er denn da so?
Das ist besser als Wein.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Es gibt auch keinen Grund zu weinen, denn wir haben spannende Neuigkeiten heute und wir wagen uns wieder in die Literaturecke.
Ja, genau. Wir haben heute wieder
den zweiten.
Einen literarischen Buchclub. Einen literarischen Buchclub. Ich bin immer noch nicht drüber weg. So schön.
Ja. Der berühmte literarische Buchclub. Genau.
Ich lese so einen Schund nicht. Das ist keine Literatur.
Ich nehme dieses Buch nicht an.
Kennst du eigentlich, wie hieß denn nochmal diese Talkshow von Gottschalk früher? Die hieß
Gottschalk
doch wahrscheinlich
Late
auch
Night.
Gottschalk. Wahrscheinlich. Gottschalk Late Night, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es auch bei YouTube die Folge, in der Helge Schneider zu Gast war, als er gerade sein erstes Buch geschrieben hat, nämlich Zieh dich aus, du alte Hippe. Der erste Kommissar Schneider Roman und in der gleichen Folge war Marcel Reich-Ranitzky zu Gast und als die beiden aufeinander getroffen sind, das ist Entertainment pur.
Ich werde es ausmachen in den Weiten des Webs. Ich bin sicher, das ist auffindbar.
Ja, ist es. Es ist super. Ich habe sehr gelacht.
Ich weiß noch, als Marcel Reich-Ranitzky angesprochen wurde und gefragt wurde, ob er die Autobiografie von Dieter Bohlen gelesen hätte.
Von wem? Die kenne ich nicht, diese Person.
Wie geil ist das denn?
Ja, der hat einfach mal nicht das Buch geleugnet, sondern den ganzen Dieter Bohlen geleugnet. Eigentlich die richtige Art und Weise, um mit Dieter Bohlen umzugehen.
Ja, schon.
Wobei, also entschuldigt jetzt, wir haben bestimmt, das ist ja ein 80s-Podcast, wir haben bestimmt irre viele Modern Talking-Fans hier.
Sherry Lady, la 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 la. Da muss ich immer an die Szene. Sherry Lady.
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Genau.
Oder singen.
Da muss ich mal an die Szene aus dem vierten Werner-Film denken. Du weißt, welche ich meine?
Nein.
Die ich sag mal, Popper, die in ihrem schönen Sportwagen da durch die Gegend fahren und nebenbei Sherry Lady hören und dann kommen noch Werner und Konsorten in ihrer miesen US-Karre angeheizt und schieben die so vor sich her, weil sie gerade das Gaspedal festgespackst haben. Mhm. Spack's mal fest, die Scheiße.
Ich weiß nicht, das ist alles.
Dann hörst du auch, wie die Musik immer schneller wird und so. Gib Gas, tu ich ja.
So geil. Also gesehen habe ich das tatsächlich alles. Immer wenn mir jemand was erzählt aus späteren Werner-Filmen, dann macht es irgendwie Klick und man denkt sich, ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört oder gesehen. Aber ja, so richtig einordnen kann ich das immer alles nicht. Ich kenne nur den ersten. Und den zweiten teilweise. Aber danach war, ja. Das Problem war, der erste ist ja so kultig gewesen. Egal.
Das alles machen wir irgendwann in unserem Werner-Podcast oder in unserem Popkultur-Podcast, den wir irgendwann mal, wenn wir hier mit diesem Ghostbusters-Mist durch sind, dann demnächst machen wir ja. Mal was Neues, oder?
Ja.
Ja, nicht?
Ja, wenn ich mit Ghostbusters durch bin.
Ach du, wir haben alles erzählt, was man erzählen kann. Ich bitte dich. Also, ich meine, was wollen wir denn noch alles erzählen? Das ist doch.
Ich kann ja nicht mal im Scherz zustimmen. Ja, okay, ich habe das Gefühl, ich habe angefangen, am Eisberg oben zu kratzen. Ja. Noch nie haben wir über Larry Langhals gesprochen von Kenner.
Wow. Ja, da sollten wir mal ein Thema der Woche draus machen.
Ja.
Larry Langhals, dieser Name.
Ja, von den kecken Kobolden kann man direkt mal irgendwie eine Sendung über die Geschichte der Kobolde machen. Ja. Auch die deutsche Sagenkultur bietet da viel Stoff. Die Einzelmännchen.
Ja, vor allen Dingen, welche Erwachsenen-Spielzeuge diese Toys inspiriert haben.
Ich glaube, das waren von vornherein Erwachsenen-Spielzeuge.
Ja, wahrscheinlich. Nur ein bisschen Knete dran und schon, guck mal, es hat einen Kopf. aber wieso vibriert das denn so? Oh, ist ein Zittergeist.
Eieiei. News. Jingle, bitte.
Ja.
Spectral Radio News.
Herzlich willkommen in den News. Wir haben hier heute wieder ein paar Leckerbissen aufbereitet für euch, liebe Leute. Ach Gott. Ja, für diejenigen, die die wunderschöne Erstauflage der Real Ghostbusters DVD-Box verpasst haben, also das Komplettset, es gab ja erst diese erste Box, dann gab es eine zweite und dann wurde ja das Ganze in einem Schuber nochmal komplett herausgebracht.
Ja.
Dann kam ja die SD- und Blu-ray-Box im Mediabook, die war so ein bisschen abgespeckter, was so den Inhalt angeht, also zumindest so den Bonuskram, also das Booklet und ich glaube Sticker waren ja auch ursprünglich dabei in der
DVD-Box.
Ja, danke.
Die sind nicht dabei bei der Blu-ray?
Die sind nicht dabei, nein. Also es ist ein Booklet drin, klar, aber das ist recht dünn gehalten.
Es ist ein Mediabook, also quasi ist das Booklet dann da integriert gewesen.
Das ist in dem Büchlein mit drin, genau. Mhm. Also es ist quasi ein Büchlein, aber auch nicht so wahnsinnig viel Buch. Mhm. Jedenfalls kommt jetzt eine Neuauflage dieser DVD-Box raus, die auch laut Produktbeschreibung wieder die Sticker enthalten soll und auch wieder das dicke Infobooklet, das ja in Zusammenarbeit mit Ghostbusters Deutschland entstanden ist. Ne? Muss man ja immer wieder erwähnen.
In Zusammenarbeit ist gut, wir haben es geschrieben.
Ja, meine ich doch. ja, jedenfalls kommt diese Box jetzt diesen Monat nochmal neu raus, glaube am 12. Juni. Ich habe sie mir auch vorbestellt, obwohl ich das SD- und Blu-ray-Set schon habe.
Was? Aber warum? Bitte? Warum? Warum?
Weil mich grundsätzlich einfach der Kram, der da noch zusätzlich drin ist, reizt. Und ich öfter jetzt auch schon gelesen habe von Leuten, die beides besitzen, dass die Bildqualität der DVDs ein Ticken besser sein soll.
Ich frage mich immer, ob man sich das einbildet. Also ich habe ja auch beides. Ich habe die DVDs eine Weile geguckt, nachdem sie erschienen sind. Und dann die Blu-ray und mir ist da nicht ein Unterschied aufgefallen. Aber ich bin auch nicht derjenige, der da ganz fein drauf guckt. Also ich weiß, dass das mal war bei den He-Man-Sachen, die von KSM oder Koch Media, da war das Label. Mhm. Da war das halt auch so, die haben halt erstmal die ganze Serie auf DVD rausgebracht und dann kam das nochmal komprimiert alles auf Blu-ray. Und da hast du halt wirklich gesehen, dass die halt wirklich nochmal das Bild halt wirklich auch komprimiert haben, damit das da irgendwie, ich glaube, die ganze Serie auf eine Disc drauf geht oder auf zwei. Mhm. 140 Folgen oder 120, weiß ich jetzt nicht. Bei Ghostbusters ist mir da jetzt nicht großartig was aufgefallen. Ein Unterschied. Okay.
Was mir übrigens aber noch aufgefallen ist, ich glaube, die Serie wird nicht in der gleichen Verpackung jetzt nochmal erscheinen, wie das die ursprüngliche Box war. Das mache ich an folgenden Punkten fest. Zum einen am Preis. Die Erstauflage lag, glaube ich, ursprünglich, als die veröffentlicht wurde, bei 90 Euro oder so. Es sind ja 21 DVDs. Mhm. Die neue Box kostet 40 Euro. Von daher gehe ich davon aus, dass da am Material etwas gespart wurde. Und wenn man sich das Promobild anguckt, sieht man, dass da Wendecover draufsteht, was man ja nicht auf einen Schuber draufschreibt, sondern das müsste ja dann quasi auf der Hülle selber draufstehen. Von daher gehe ich davon aus, dass man hier einfach eine normale Kunststoffbox, also diese Amarey-Boxen genommen hat und die DVDs da wahrscheinlich übereinander gestapelt hat oder so, also, dickere.
Also nochmal zu verdeutlichen, bei der ersten DVD-Gesamtbox hast du halt die zwei dicken Schuber, Kunststoffschuber in einem, die zwei dicken
Die Boxen meinst du, also die
Hüllen. Die zwei Plastikboxen, die vorher separat erschienen, die hast du halt zusammen abgepackt in einem Pappschuber gehabt.
Genau. So.
Und dieses Mal wird es wahrscheinlich ein großer, fetter Kunststoff Amarey.
Genau. Ist
das Amarey? Keine Ahnung.
Amarey, ja. Genau, also da gehe ich stark von aus, weil sonst macht es keinen Sinn, dass vorne auf dem Cover Wendecover draufsteht. Das schreibt man nicht auf dem Schuber drauf. Aber mir soll es recht sein. Ich finde halt, gerade wenn man gebraucht guckt, dann ist die DVD-Box inzwischen teilweise so teuer. Und ja, ich denke mir, für 40 Euro ist das vollkommen okay. Und ich bin mal gespannt. Also ich werd da mal Vergleiche anstellen und mal gucken, ob ich da vielleicht auch irgendwas feststelle, ob ich mir einbilde, dass da was besser ist. Aber zumindest das informative Booklet und die Extras machen für mich da so den Mehrwert.
Mhm. Okay. Ja, das ist interessant. Also, ja.
Naja, das ist so interessant.
Ich war am Überlegen, ob ich mir das jetzt nochmal gekauft hätte für die paar Aufkleber oder was da noch mehr drin ist, aber wahrscheinlich nicht.
Aber die Sticker waren doch auch in der alten Version drin, oder nicht?
Mhm, ja.
Okay, aber du hättest sie dir dann vielleicht nochmal geholt, um nochmal die Sticker zu haben, oder wie?
Nee, also für Sticker hätte ich da jetzt kein Geld. Also ich kein Geld ausgegeben.
Dann habe ich das gerade falsch verstanden. Ja. Es ist ja auch wirklich nur für die Leute, die die erste Box verpasst haben. Also die erste Gesamt-DVD-Box. Für die ist das ja eine schöne Sache. Wie für mich eben zum Beispiel. Aber keine Ahnung, wer jetzt sagt, es ist mir eigentlich wurscht und wenn ich mir die SD- und Blu-ray-Variante hole, die aber glaube ich auch inzwischen vergriffen ist. Also
ich glaube, die ist aber auch neu erschienen vor ein paar Monaten. Auch nicht mehr als Mediabook, sondern einfach als Box.
Oh, das kann sein. Das kann sein. Warte mal, da gucke ich mal parallel nach. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Stimmt, die ist dann auch in so einer Amarey-Hülle gewesen, meine ich.
Also ich weiß, dass das Mediabook vergriffen ist und auch von vielen gesucht wird, die dann natürlich irgendwie lieber so ein Mediabook da stehen haben.
Okay. Ich sehe gerade, dass alle Blu-ray-Varianten inzwischen vergriffen sind.
Okay, dann haben sie es wahrscheinlich vor ein paar Monaten in einer kleinen Auflage nochmal rausgehauen und ist dann wieder abverkauft worden. Generell frage ich mich halt irgendwie, also schön für Komplettsammler und so, und wenn da jetzt wirklich irgendwie ein Unterschied ausmachbar ist, ich habe da jetzt keinen festgestellt in der Bildqualität. Aber ganz grundsätzlich weiß ich nicht, also Blu-ray, DVD, mit DVD bin ich relativ fertig. Du musst halt ständig die Discs wechseln und alles. Das ist irgendwie, da fand ich schon irgendwie sehr gemütlich, als dann die Blu-ray-Box rauskam und ich dann halt einfach eine Disc einschiebe und ich kann mir dann irgendwie zig Folgen angucken. Das ist irgendwie gemütlich. Das auf jeden Fall, ja, man ist ja so faul geworden mittlerweile.
Geworden, ne?
Ich glaube, mit der Bildqualität, da bin ich auch nicht ganz so dahinter oder. Also wie gesagt, in dem Fall habe ich gar keinen Unterschied ausmachen können, aber auch sonst bin ich da jetzt nicht so, weil erstens liegt die Serie eh nur in SD vor, weil das Filmmaterial, auf die ursprünglich aufgenommen wurde, gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch SD-Material. Das könnte man natürlich irgendwie künstlich auf SD, auf HD aufwerten und so. Aber das ist dann auch immer die Frage, ob sich sowas dann lohnt. Aber meine liebsten Aufnahmen sind meine alten Fernsehaufnahmen, die ich von früher habe. Und die sind natürlich sowieso total verrauscht und verwuselt. Und dann hast du das Senderlogo in der Ecke und so. Aber das ist halt irgendwie die Sachen, die ich am meisten gesehen habe. Deswegen bin ich wahrscheinlich großzügig mit der Bildqualität.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Was haben wir denn noch für News?
Schöner Bogen, ja. Ansonsten haben wir noch einen relativ dicken Fisch hier gerade.
Einen dicken Fisch?
Ja, genau. Denn Josh Gad hat angeteasert, dass in einer seiner nächsten Folgen, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie heißt denn seine Show?
Wer ist denn Josh Gad?
Ja, das frage ich mich auch. Wer ist denn Josh Gad? Jetzt sag doch mal. Wer ist denn Josh Gad?
Tim und Danny hier wieder vorbereitet.
Vorbereitet wie eh und je, ja. Ich gucke gerade parallel nach auf seinen Kanal. Reunited Apart
heißt der Schauspieler, Kanal. Den kenne ich doch sogar. Oder sowas von.
Den kennst du?
Ja, Josh sicher. Gad. Also das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. US-amerikanischer Schauspieler. Was hat er gemacht? Filmografie, Auswahl. Emergency Room, die Notaufnahme. Ja, habe ich schon mal gehört.
Wow. Die Schöne und das Biest.
Californication, das war mit, glaube ich, mit
David Duchovny.
Ja, genau, da war er mit dabei. Daher kenne ich ihn, ja.
So. In der Neuverfilmung von Mord im Orient Express war er anscheinend auch dabei, okay? Interessant.
Oh, und in einer Folge von New Girl, das gucke ich gerade, das entdecke ich gerade für mich. Schon uralt. Okay. Kennst du New Girl?
Ja. Kenne ich.
Ist ganz okay. Ja, es ist nicht so doll, aber kann man mal so gucken. Ja, also das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. Und der hat wohl so ein Interview. Heute ist die Leitung so ein bisschen versetzt, oder? Wir quatschen uns immer rein, oder?
Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir einfach inzwischen total respektlos geworden sind. Man weiß es nicht.
Ja, das hat ja mit respektlos nichts zu tun, wenn wir beide aus Versehen zum selben Zeitpunkt losquatschen. Das war jetzt respektlos. Entschuldige. Also Josh Gad, ein US-amerikanischer
Josh Gad.
Komödiant.
Der Yoshi.
Hat eine YouTube-Show, bei denen er Leute, also alte Casts, miteinander wieder reunited. Gott.
Es gab schon Folgen mit dem Back to the Future Cast oder den Goonies und so.
Ja, und ich habe jetzt neulich reingeguckt in die Folge mit Herr der Ringe, das war ja beeindruckend. Also ich habe nur so eine Sekunde reingeguckt, aber da waren ja 20 Leute drin. Das ist...
Ja.
Komm, wir lassen das, das bringt nichts. Muss ich auf jeden Fall noch gucken, das interessiert mich auch.
Die Frage, die sich mir stellt, kann denn da ein gutes Gespräch entstehen, wenn da so viele Menschen dabei sind?
Ich denke schon. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass das total sehenswert ist.
Nun gut, dann hoffen wir mal. Das Spannende ist ja, dass ich ja jetzt auch schon im GB-Fans-Forum auch so ein bisschen rumgestöbert habe und daher auch inzwischen schon gesagt wurde, naja, man weiß ja noch gar nicht, ob das der Originalcast ist von 1984. Vielleicht ist es auch der Cast vom Reboot, der da versammelt wird.
Als ob.
Wäre aber auch, das wäre schon ein bisschen fies, oder?
Also, diese Sendung, haben wir überhaupt schon gesagt, dass der Cast, also dass das, also wir nehmen an, die nächste Sendung ist halt am 8. Juni. Ja, das ist, glaube ich, wann die Folge hier rauskommt.
Das dürfte aber kurz davor. Das dürfte tatsächlich also heute sein, wenn ihr das hört, also der Montag.
Ist am Montag der 8. Juni? Dann ist ja heute, wenn die Leute das pünktlich hören, an dem Tag, wo es rauskommt, dann ist das ja Ghostbusters-Tag.
Richtig. Wir erscheinen am Ghostbusters-Day. Irre.
Ach, gerade hätten wir uns noch irgendwas Feierliches einfallen lassen sollen. Heftig. Also, okay, Ghostbusters-Day, was einige so denken sich jetzt, Das ist der 8. Juni, das ist am 8. Juni 84 kam der erste Film ins Kino und seit einigen Jahren wird da immer von Seiten von Sony, Columbia, wird da immer irgendwie ein bisschen gefeiert. Kleinigkeiten, kleine Bonbons werden rausgegeben oder so. Dann ist das natürlich jetzt auch dann sehr verdächtig gewesen, dass Josh Gad am Ende seiner Herr der Ringe Reunion-Sendung dann halt kurz das Ghostbusters-Lied eingespielt hat mit dem Hinweis 8. Juni 20. Und ja, ursprünglich hätten sie sich wahrscheinlich was Größeres einfallen lassen, aber geht ja jetzt nicht aufgrund der außergewöhnlichen Situation.
Ja.
Wir sind mal gespannt. Also weiß ich nicht, wer da alles zusammenkommen wird. Dan Aykroyd, denke ich mal, wahrscheinlich ganz sicher. Egal, welcher Cast da ist.
Vielleicht ja auch beide. Beide Casts.
Also mit den Damen rechne ich nicht. Ich glaube, die haben ja auch keinen Bock mehr, mit assoziiert zu werden.
Ja.
Die sind froh, wenn sie jetzt weiterziehen können. Nee, aber ich denke, Dan Aykroyd, Ivan Reitman, also die üblichen Verdächtigen, Jason Reitman vielleicht.
Ich muss da aber, glaube ich, auch schon mal einen Dämpfer den Leuten verpassen. Ich rechne nicht damit, dass man irgendwelche neuen Details zum neuen Film erfahren wird oder so. Ich glaube, da sollte man sich keine falschen Hoffnungen machen, weil da wird es hauptsächlich um den alten Film gehen. Da wird man wahrscheinlich wieder ein bisschen oberflächlicher über den Dreh zum neuen Film reden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt irgendwelche Spoiler präsentiert bekommen oder dass da irgendwie ins Detail gegangen wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich denke, das halten die so komplett zurück.
Ja, gehe ich auch von aus.
Das sparen die sich für später. Und ich würde halt auch nicht davon ausgehen, dass, wie gesagt, die gesamte Crew da ist. Ich habe neulich ja schon mich gewundert, als Bill Murray in online aufgetaucht ist mit einem Panda-Kopf in einem Gespräch mit Ellen. Ellen DeGeneres.
Ellen DeGeneres, ja. Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, also das hätte ich schon nicht gedacht, dass der irgendwie mal, aber ich glaube nicht, dass das jetzt alte Leute vom Fenster. Egal.
Alte Leute vom Fenster. Wie der Cast oder was von einem Fenster.
Ja, ja, genau.
Alte Leute.
Ja, also wie gesagt, Ivan Reitman, der Sohnemann, könnte ich mir vorstellen, dass der auch noch ein bisschen was beizutragen hat. Dan Aykroyd, vielleicht Annie Potts oder so, Ernie Hudson. Ich glaube, das war's dann. Vielleicht William Atherton, der den Peck gespielt hat. Also vielleicht so die letztes Jahr auf dem Fanfest waren. Das könnte ich mir vorstellen.
Du meinst also, Dickless wäre dann auch wieder am Start, ja?
Das sind die, von denen ich mir vorstellen könnte, dass das höchste Gefühl wäre natürlich, wenn Rick Moranis auch mal dabei wäre, aber der kommt natürlich nicht.
Ich weiß nicht, also bei Rick habe ich das Gefühl, der hat sich einfach auch komplett von dem Franchise verabschiedet. Ich weiß nicht, also.
Ja, gut, ich meine, ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn man nichts beizutragen hat, rollentechnisch. Der war ja schon im zweiten Film irgendwie so, ach ja, Rick Moranis muss auch noch irgendwie rein.
Ja, so richtig zufrieden war er auch hinterher nicht, also.
Nee.
Kann man ja auch durchaus verstehen. Ich meine, alle Szenen, wo er ein bisschen mehr Relevanz gehabt hätte, wurden weggeschnitten. So, keine Ahnung. Das heißt Relevanz, aber wo er halt ein bisschen mehr Screentime gehabt hätte. Und keine Ahnung, schwierige Kiste.
Ja, er hätte selbst keinen Bock gehabt auf den zweiten Film tatsächlich. So im Nachhinein dann rausgekommen. Weil im ersten konnte er halt seine Rolle komplett frei entfalten und mitgestalten. Die war ja für John Candy geschrieben. Und John Candy ist ja schon, das war ja irgendwie John Candy, so ein kräftiger, bulliger Typ irgendwie, und der dann irgendwie mit deutschen Schäferhunden in dem Apartment wohnen wollte und das irgendwie mit einem deutschen Akzent spielen wollte und also komplett anders angelegt. Und dann Rick Moranis, Ivan Reitman war relativ verzweifelt, hat gesagt, hier Rick, hast du da Bock drauf? Und der hat das Drehbuch gelesen, hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Und kann ich den aber so anlegen und so und so, und hat dann relativ freie Hand gehabt.
Ja, stimmt. Und
beim zweiten war er dann im engen Korsett des Drehbuchs. Dazu würde ich jetzt mal sagen, dass die Szenen, ich weiß nicht, wie weit wir nachher kommen, aber es sind jetzt auch nicht so doll gewesen. Also diese Geschichte da mit Slimer, weiß ich nicht. Also man hat es ja gesehen, ist alles rausgeschnitten worden und hat dem Film jetzt auch nicht geschadet. Also
Ja, wobei es, glaube ich, dann noch ein bisschen nachvollziehbar gewesen wäre, dass er direkt schon irgendwie mit dem Equipment so ein bisschen umgehen kann, da er ja vorher anscheinend schon Gelegenheit hatte, damit ein bisschen zu üben. Also viele Dinge im Film sind nicht mehr so richtig nachvollziehbar, nachdem diese Szenen alle weggeschnitten wurden. Auch diese Besessenheitsszene mit Ray und so, das ist ein Chaos gewesen.
Ja, für mich war das immer irgendwie so, weiß ich nicht, ach, keine Ahnung, das ist paranormal, das muss ja irgendwie,
ja, ja,
weiß ich nicht. Also der war halt vielleicht paranormal, nah dran, irgendwie besessen zu sein, aber ist dann irgendwie im letzten Moment irgendwie, hat sich noch abschütteln können, als er von Winston da irgendwie von unten angestupst wurde oder so. Keine Ahnung, also du merkst natürlich schon, wenn du es jetzt weißt, dann denkst du dir schon, okay, ach, da sollte die Reise hingehen. Aber egal, da kommen wir nachher noch zu. Was haben wir noch an?
Wo wir gerade so im Thema Ghostbusters 2 sind, habe ich im Vorfeld völlig vergessen, muss ich nochmal Werbung in eigener Sache ein bisschen machen oder halbwegs in eigener Sache. Wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, da ist es mir zum Schluss nochmal eingefallen, ich möchte es jetzt aber nochmal ein bisschen detailreicher drauf eingehen. Die Eskapisten haben eine neue Podcast-Folge veröffentlicht über Ghostbusters 2, die mit 4 Stunden Laufzeit wahnsinnig umfangreich geworden ist. Und ich durfte auch einen kleinen Gastbeitrag beisteuern, der jetzt nicht so spannend geworden ist, aber allein was die Jungs zu erzählen haben und wie gut die vorbereitet sind, also wie tief in die Materie eingetaucht sind, also wahnsinnig guter Podcast geworden. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt schon komplett durchgehört hast.
Ja, ich habe ihn fast komplett, mir fehlen noch 5 Minuten von 270 Minuten oder so, ich habe keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, irgendwie knapp 4 Stunden geht das Ganze. Gar nicht. Aber es ist also wirklich toll, toll gemacht. Auch nochmal liebe Grüße an der Stelle und nochmal vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Aber es ist, also auch wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es halt einfach ein wahnsinnig guter Podcast so schon geworden. Also es ist echt umfangreich und auch viel Background-Wissen. Also dagegen hat unsere Ghostbusters 2-Folge echt abgestunken, muss ich sagen. Muss man nochmal einen Reboot machen.
Ja, ich war auch sehr beeindruckt. Also das ist natürlich, wenn man so einen Podcast hört, der sich ja allgemein mit Populärkultur befasst, dann denkt man sich, naja, okay, das ist dann irgendwie so ein oberflächliches Abhaken, aber es war gar nicht so. Also ich war schon beeindruckt, wie da ins Detail gegangen wurde und auch sehr unterhaltsam erzählt. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich höre hier den Badesalz Ghostbusters Podcast. Sehr cool, auf jeden Fall.
Ja, die sind wirklich, wirklich unterhaltsam. Also auch nochmal liebe Grüße an der Stelle und hört euch den Podcast auf jeden Fall an, hört euch auch die anderen Folgen an. Also die haben viele tolle Themen schon gehabt. Die haben auch einen Werner-Podcast gemacht, die nackte Kanone, Hotshots und so weiter. Also ganz viele tolle Film-Franchises auch schon besprochen und lohnt sich. Ist wirklich sehr, sehr, sehr. Das ist halt schön, weil die schaffen diesen Spagat zwischen einerseits halt natürlich unterhaltsam und lustig, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig informativ. Also allein das ganze Background-Wissen, was da immer gedroppt wird, das finde ich halt echt erstaunlich.
Das stimmt, ja. Also es ist wirklich so eine Sache, bei mir war es halt jetzt so mit dem Ghostbusters 2, ich lade mir das runter und denke mir, oh, ist das lang, ja, das muss schon gut sein, ja, dann macht man sich direkt mal Sorgen, aber dann hat man das halt gar nicht so gemerkt. Ich meine, ich habe das halt immer gemerkt, okay, irgendwann mal meine Spaziergänge halt zu Ende und ich laufe halt immer stundenlang rum und habe mir gedacht, oh, jetzt habe ich immer noch ganz viel, aber man merkt halt gar nicht, wie die Zeit verfliegt, weil das halt nicht langweilig ist, sondern halt wirklich auch unterhaltsam.
Genau. Also klare Empfehlung. Und jetzt muss ich gerade überlegen, das ist wieder die Zeitschleife jetzt gerade, in der wir wieder gefangen sind. Heute, wo die Folge erscheint, ist der 8. Juni. Genau, das heißt, die neue Rant-A-Movie-Folge ist auch draußen. Und da weise ich deswegen darauf hin, nicht weil es ein Podcast von und mit mir ist, nein, sondern Sven und ich haben diesmal auch über die Ghostbusters-Filme gesprochen, also über die klassischen Filme. Und
warum hasst ihr Frauen?
Bitte? Das ist ganz, ganz simpel, weil wir eigentlich die beiden Filme, weil sie ja eben zusammenhängen, auch ein bisschen gegenübergestellt haben und weil wir über das Reboot noch sprechen werden. Sven hat ihn noch nicht gesehen und das werden wir dann aber auch noch nachholen im Podcast. Also ich bin gespannt. Und aber es ist, also ich persönlich finde, also mir hat es halt echt Spaß gemacht, dieses Gespräch. Mir hat es im Vorfeld Sorgen gemacht, Sven auch. Und aber es ist wirklich eine tolle Diskussion geworden, auch kritisch. Also war für mich auch eine Herausforderung, mein Herzthema ein bisschen kritisch ranzugehen. Aber ich denke schon, es lohnt sich. Also wir droppen da jetzt natürlich kein mega Fachwissen oder so. Aber ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen ist, das so ein bisschen gegenüberzustellen. Wo liegen die Schwächen jeweils teilweise? Was kann der Film sehr gut? Und das auch unter modernen Gesichtspunkten auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Wie funktioniert Ghostbusters eigentlich heute noch so als moderne Komödie sozusagen? Also auch eine kleine Hörempfehlung an der Stelle.
Bin sehr gespannt. Ich habe es ja noch nicht gehört zu diesem Zeitpunkt. Bin sehr gespannt.
Ja, zu diesem Zeitpunkt ist die Folge auch leider noch nicht fertig geschnitten, wo wir es gerade aufnehmen. Aber ist auch ein bisschen länger geworden.
Okay, gut, dann hast du das selbst angesprochen, da muss ich das am Ende der Sendung nicht mehr, das hatte ich nämlich vorgehabt.
Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich dir das hier vorweggenommen, das tut mir leid.
Das muss dir nicht leid tun, das ist schon, passt ja, außerdem gehört es ja auch zu den News, das ist ja auch Ghostbusters related, da kannst du das ja mal droppen.
Droppen, ja.
Das sagst du mal so schön, droppen.
Seit ich mit Sven Rand a Movie mache, habe ich echt das Problem, dass ich mir so Anglizismen angewöhne. Also Sven, falls du das hörst, ne, an der Stelle, ne? Danke.
Und ich habe das nicht geschafft.
Du, ja, kommt bei dir aber auch seltener.
Ich suche immer nach deutschen Worten, aber manchmal ist es wirklich so, das deutsche Wort fällt dir einfach nicht ein. Das ist, wenn man multilingual aufwächst.
Multilingual?
Ja, so schaut's mal aus. Ja.
Du bist multilingual aufgewachsen.
Ja, freilich, das sind wir doch alle.
Naja.
Ob man ich habe schon so als Kind habe ich schon Sky Channel geguckt. Da kam die DJ Cat Show. He-Man in Englisch. Power Rangers in Englisch.
Go, go, Power Rangers.
Hab ich Power Rangers gesagt?
Ja, hast du.
Ich meinte natürlich die Galaxy Rangers, nicht die Power Rangers. Ich
habe mich auch gerade ein bisschen gewundert, in welchem Jahrzehnt du jetzt da gefangen warst.
Nee, ich meine die Galaxy Rangers, das war was anderes. Das war so Space-Western-Zeug.
Ja, das kenne ich nicht, aber macht nichts. Gut, voilà.
Da fällt direkt mal was um.
Mein ganzes Equipment auseinander, ist ja furchtbar. Meine Güte. Nächste Sache. Wir müssen hier mal auf einen Artikel auf deiner Seite verweisen, der gar nicht von dir stammt, sondern von einem User, also von einem unserer Zuhörer. Und an der Stelle mal ganz liebe Grüße an Sven Bergmann. Der hat nämlich, zum einen hat er das Cover unserer letzten Folge beigesteuert, also zumindest das Foto, in dem er unser Logo sehr, sehr schön nachgestellt hat. Nochmal vielen Dank an der Stelle dafür. Und er hat sich wahnsinnig Gedanken über die Figur von Winston gemacht und hat das ein bisschen analysiert, seine Rolle in den Filmen und seine Bedeutung und so. Und das möchte ich jetzt gar nicht hier alles auseinanderklamüsern oder vorwegnehmen. Also lest euch das unbedingt mal durch auf ghostbusters-deutschland.de. Es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und sehr spannend. Und ich finde es halt auch wirklich bewundernswert und faszinierend, was da für Gedanken drin stecken. Also Hut ab.
Sehe ich auch so. Also ich fand solche Sachen, also interessante Gedankengänge auf jeden Fall. Und ich finde, sowas sagt auch immer viel über die Person aus, die es geschrieben hat. Da brennt dann halt irgendwie so ein Fanfeuer irgendwie. Das finde ich immer ganz, ganz toll, wenn ich sowas lese. Also das war so mein erster Gedanke. Och, das ist eigentlich zu schade, um irgendwie hier in der kleinen Ecke des Internets nur wahrgenommen zu werden. Und dann hatte ich ihn auch gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir da einen Artikel draus machen. Und dann, ja, sehr schön.
Ja, wäre auch wirklich zu schade gewesen, um das jetzt wirklich nur irgendwie bei Facebook in der Gruppe zu behalten. Also vollkommen zu Recht, da einen Artikel draus zu machen. Weil gerade Winston ja wirklich immer so abseits ist. Das ist ja auch Thema in dem Eskapisten-Podcast, ne, warum Winston eigentlich immer so außen vor ist, auch im zweiten Teil. Also es ist halt schade. Und ich finde es schön, dass er da einfach mal ein bisschen Raum bekommt und man ihm so ein bisschen mehr Fanliebe auch widmet. Hat er verdient, der Ernie.
Ja, wir lieben Winston.
Yay!
Winston!
Okay, ich verabschiede mich.
Okay, ich verabschiede mich.
Konntest du die Nummer der Lokomotive erkennen? Ist mir entgangen.
Ja. Der Affe hätte sie mitbekommen.
Der Affe. Da habe ich mich so kaputt gelacht, ey. Der Running Gag mit dem Affen. Oh, sehr schön. Ja, letzter Newspunkt und dann steigen wir in die Lesung ein.
Alter, was haben wir hier für News?
Ja, das können wir eigentlich kurz abhaken. Es gibt ja jetzt Bilder von den Verpackungen der Fright Features Figuren, die nächstes Jahr zum Film erscheinen, die ja auch schon auf der Toy Fair gezeigt wurden von Hasbro, die ja so ein bisschen kindlicher gestaltet sind und das Fright Feature diesmal auf die Geister bezogen sind, nämlich den Erschreck-Effekt haben quasi. Und man sieht das auch so ein bisschen die Rückseiten der Verpackung. Und ja, deine Gedanken dazu?
Ich habe gedacht, oh, das sind also die Rückseiten. Ja, gut. Ja, ist jetzt irgendwie, also wirklich nur so eine Fußnote wert. Da offenbaren sich keine designtechnischen, weiß ich nicht, Extravaganzen. Das ist halt einfach, da wird einfach darauf hingewiesen, dass wie man mit dem beigelegten Geist umzugehen hat, damit er einen erschrecken kann. In verschiedenen Sprachen. Ich wollte mir eigentlich auch noch die Texte durchlesen. Die Bilder sind nicht ganz scharf. Habe ich aber jetzt auch noch nicht gemacht. Und ja, also überwiegend sind das ja irgendwie alles nur so Texte und Hinweise. Und das fand ich jetzt nicht so. Also von vorne finde ich die Packung schöner.
Dann hau ich jetzt einen raus.
Jetzt kommt's.
Denn ich habe mir die Verpackung genauer angeschaut. Also zum einen finde ich es, pass auf, also zum einen finde ich es schön, dass man die beigelegten Geister noch mal ein bisschen größer sieht. Es gibt da diesen Slimer, den der Kopf auseinanderklappt und sowas, finde ich ganz nett. Man sieht, dass man hier auch wieder die Produktinformationen und so in verschiedenen Sprachen hat. Also auch wieder weltweit lizenziertes Produkt, klar, hat man ja auch schon gesagt. Was mir aufgefallen ist beim genauen Hingucken, man hat ja diesen Warnstreifen sozusagen links oben auf der Rückseite und das Logo. Das Logo ist halt das Afterlife-Logo, also das mit diesen Metallnieten außenrum. Ist mir auch vorher nicht so aufgefallen.
Ist mir auch nicht aufgefallen.
Aber, noch ein spannendes Detail. Erinnerst du dich dran, dass wir mal über den Mini-Stay-Puft berichtet haben?
Ja, natürlich.
Jetzt pass auf. Den siehst du da nämlich im Hintergrund, den kleinen Mini-Stay-Puft.
Was?
Wenn du mal guckst, da wo das Bild mit dem, ich habe jetzt als Beispiel das mit dem Slimer, das ist die Verpackung von Winston, offen. Und da sind im Hintergrund das, was so blau ist sozusagen. Da hast du diese weißen Skizzen, Silhouetten, da ist das Logo, das schwirrt da so rum, der Ecto 1 schwirrt da so rum und noch mehr Zeugs. Und da siehst du auch hinter dieser Ghost Fright Features Schrift, siehst du den Mini-Stay-Puft.
Knack, 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 knack. Ja, ich.
Waren das deine Knochen oder?
Ich krieg's nicht groß genug hin, als dass ich da. Also ich sehe das Logo und ja, doch, da im. Ach, verdammt, jetzt bin ich wieder. Jetzt habe ich mich verklickt, jetzt bin ich wieder ganz woanders. Ah, ärgerlich. So, ach doch, da hier. Ach, die sind verschieden groß, die Bilder. Stimmt, da ist der Mini-Stay-Puff drauf. Ja. Ah, Spoiler-Alarm. Ach, das Spoiler-Alarm. Du bist der Einzige, der das gesehen hat und alle anderen wissen das auch erst mit dem Hören dieses Podcasts.
Ja, kannst du ja nochmal einen Artikel draus machen, finde ich nämlich. Nein, aber nochmal zumindest darauf hinweisen, also für diejenigen, die jetzt irgendwie. Also, das mit dem Spoiler ist ja nur dann ein Spoiler, wenn man jetzt auch den Kontext kennt und da sage ich jetzt nichts weiter zu, haben wir schon mal gemacht und möchte ich jetzt auch nicht jeden hier irgendwie spoilern und jeder, der das jetzt hört, wird sagen, hey, Mini-Stay-Puff, der sich da nicht mehr mit beschäftigt hat, von daher habe ich jetzt auch nicht wirklich was verraten. Also. Aber ich finde es spannend. Also ich mag das Design auf jeden Fall von dem, was ich da so sehen kann.
Ja, jetzt finde ich es auch ganz schön, aber das ist jetzt auch der Moment, wo ich am längsten drauf geguckt habe. Gestern war das irgendwie, ja, die kamen gestern Abend noch schnell und ich war irgendwie, das war kurz nachdem ich den Text vom Sven dann irgendwie nochmal in einen Artikel umgemünzt hatte. Und dann, keine Ahnung, hat man die Dinger, diese Packung da, auf einmal sind die noch aufgeploppt im Internet, habe ich gedacht, no, das setze ich jetzt auch noch hinterher, aber ich habe mich nicht großartig damit fest beschäftigt. Ja. Ich habe versucht, irgendwie bei ein oder zwei Rückseiten habe ich versucht, die Texte zu lesen, aber
ist schwierig, ja.
Ja, ist halt nicht ganz scharf fotografiert und ich würde jetzt auch sagen, ein Drittel der Verpackungsrückseite ist auch eher uninteressant.
Und an der Stelle auch, ich weiß nicht, ob derjenige das hört, jemand von der Fangruppe Die Geisterjäger hatte auch mit mir mal bei Facebook so einen kleinen Gesprächsabtausch oder Austausch gehabt, weil da ging es eben um diese beigelegten Figuren, weil die ja teilweise auch in verschiedenen Farben zu sehen waren. Und ich ja die Theorie hatte, dass da anscheinend die immer unterschiedlich mal mit unterschiedlichen Geistern verpackt sind. Und ich weiß nicht mehr, wer es genau war von den Jungs. Sorry an der Stelle, dass ich den Namen nicht mehr parat habe. Aber
da, Christoph. Ich glaube, das war Christoph.
Ja, ich glaube schon. Ja, Grüße an der Stelle.
ja, von mir und, auch. Hi, Christoph.
Ja, derjenige hatte anscheinend recht, weil die Geister sind nicht unterschiedlich verpackt, sondern das waren wahrscheinlich so Prototypen oder Promofiguren, die da gezeigt wurden. Und hier sieht man ja, dass es einfach nur, dass jeder einen bestimmten Geist dabei hat. So, ne? Also es gibt da so einen kleinen Mini-Terror-Dog und so, dann diesen Slimer, dann einen, der so ein bisschen wie der Muncher aussieht, nur in rosa oder pink oder so. Das ist
sein Bruder Cruncher.
Der Cruncher, genau. Naja, genau. Ist klar. Nee, gut, also an der Stelle auch nochmal. Ich hatte auch gesagt, klar, ich kann mich irren, klar, und ich habe mich in dem Fall geirrt. Also Schande über mich.
Ich höre 10 Cent in Spectral Radio in die Irrdose.
In die Irrdose.
In die Irrdose, die Irrlichtdose.
Ja,
ist natürlich eine verpasste Gelegenheit für Hasbro, wenn du natürlich die Geisterfiguren willkürlich wild da irgendwie zuordnen würdest, dann wäre natürlich ein unendliches Feld an Variationen, die man sammeln müsste als Komplettsammler, aber so.
Es wär nicht ganz unclever gewesen, sagen wir es mal so.
Ja. Finde ich. Vielen wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber es gibt halt immer noch die sagen, nee, ich muss das alles haben und alles original verpackt und da brauche ich auch jede Variation und jeden Geisterjäger mit jedem Geist. Ja, aber verpasste Gelegenheit. Aber die hören natürlich hier zu und bereiten das direkt vor mal für Wave 2.
Genau, genau. Werden übrigens die ersten Figuren sein, von denen ich mir zumindest vielleicht ein oder zwei auch doppelt hole, damit ich sie verpackt lassen kann, weil ich die Verpackung so schön finde.
Geil, oder?
Ja.
Ja, ich auch. Also ich weiß nicht mittlerweile, ich werde vielleicht einen irgendwie verpackt lassen oder mir noch doppelt holen verpackt und also alle brauche ich jetzt nicht verpackt. Das ist dann auch immer einfach so eine Platzsache. Ich merke das immer, wenn ich Figuren auspacke, irgendwie nehmen die ausgepackt viel weniger Platz weg.
Das stimmt. Das ist verrückt, oder?
Übrigens, ich muss mich ja entschuldigen, Leute, falls ich innerhalb der Sendung wieder aufspringen muss, weil ich erwarte ja wieder eine Figurenlieferung von DHL. Ich krieg heute meinen Real Ghostbusters Kenner Classics Igor nochmal.
Geil.
Ja, den habe ich ja mal ausgepackt hier in der Sendung und so kann das ja natürlich nicht bleiben. Ich wusste schon vor Monaten, dass ich einen auspacken werde, also habe ich eine weitere Bestellung getätigt. Oder offen gelassen und der kommt dann heute nochmal. Die kommen irgendwie immer, wenn wir aufnehmen.
Immer, ja. Das gehört so. Solange es nicht beim Lesen ist, mittendrin im Kapitel.
Das reißt wahrscheinlich mitten raus dann halt, aber ich kriege das, glaube ich, auch gar nicht mit, wenn hier geklingelt wird. Weiß ich nicht. Mal schauen. Dann kommen wir mal zum Thema der Woche oder haben wir noch News? Nee, das war's, glaube ich.
Nee, das war's mit den News. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt wieder in unsere literarische Buchecke rein.
Geil.
Razor Cold Books.
Razor Cold Books. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Unsere erste Lesung aus dem Jason Dark Buch zu Ghostbusters 1 kam ja sehr gut an. Und auch an der Stelle nochmal, weil nochmal nachgefragt wurde, ja, das Hörbuch ist noch nicht fertig. Wir haben auch ehrlich gesagt noch nicht angefangen, es aufzunehmen. Machen wir aber auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, dass wir es dieses Jahr noch hinkriegen. Weil ich muss es ja auch bearbeiten und schneiden und ich möchte es ja wirklich dann auch qualitativ gut auch abmischen, anpassen und so weiter. Es war ja im Podcast teilweise mit meinen Nebengeräuschen und so alles noch ein bisschen zu laut und so und das soll ja dann auch wirklich etwas anhörbarer sein. Also da brauchen wir ein bisschen Zeit für.
Ja, nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich nicht jetzt alleine lassen, nachdem euch das so gefallen hat und euch eine weitere Lesung anbieten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir auch zwei draus, weiß man nicht.
Genau.
Und dann nehmen wir uns heute den Roman zum zweiten Teil zur Brust, den Jason Dark nicht alleine geschrieben hat, also im Deutschen schon, aber er hat es von dem amerikanischen Roman von Ed Neher abgeschrieben, hat es abgepaust. Und irgendwo John Singler reingesetzt.
Ja, also er hat's, also an diversen Stellen merkst du schon, da hat er sich dann wieder Freiheiten genommen und hat es sich nicht nehmen lassen, da dem Ganzen, ich sag mal, seinen Stempel aufzudrücken.
So sieht's mal aus, ja. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja, wie könnten wir das vielleicht auch nochmal zusätzlich auf einer anderen Ebene nochmal interessanter machen? Und das Lustige ist ja, dass Ed Neher das Original-Drehbuch von Ghostbusters 2 zur Verfügung hatte, um seinen Roman zu schreiben. Mhm. Das heißt, der wusste auch nicht, was da rausgeschnitten wird später aus dem finalen Film. Das heißt, im amerikanischen Roman hat er dann quasi die ganzen Szenen mit drin, mit reingeschrieben, die aus dem Film rausgeschnitten wurden. Und Jason Dark hat das dann später für seine deutsche Version dann auch übernommen. Ja? Das heißt, wir lesen einfach mal, wir haben so ein bisschen, der Danny hat sich die Mühe gestern Abend gemacht und hat noch so ein paar Szenen rausgepickt aus dem Buch, die im Film fehlen. Und klar, das ist ja alles so ein bisschen in der Sprache von Ed Neher und Jason Dark dann später. Also ist das wahrscheinlich jetzt nicht wortgetreu alles, aber die Begebenheiten sind halt schon dann die aus den entfernten Szenen trotzdem.
Genau.
Ja.
Wir lesen natürlich wieder aus der Hardcover-Ausgabe, die beide Bücher umfasst, nämlich Ghostbusters 1 und 2. Und zwar aus dem Bastei Lübbe Verlag.
Mit der ISBN-Nummer?
also die Buchnummer sehe ich gerade. Das ist die 05239. Ruf an.
666666. Oh Gott. Gibt's sowas noch? Es gab's vor 10 Jahren mal oder vor 15 Jahren. Da gab's immer im Fernsehen diese erotischen Aufrufe zum Anrufen oder
so. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke seit Jahren kein normales TV mehr. Ich gucke nur noch Streaming und Blu-Rays und DVDs.
Du gehörst in diese Runde. Gut, dann soll ich einmal loslegen hier einfach?
Ja, würde ich sagen. Wir beginnen auf Seite 209, habe ich mir sagen lassen.
209, ganz recht, mit der renovierten Feuerwache. Ja. Ich lese einfach mal, da sind noch so zwei Zitate, die interessiert keinen Menschen. Wobei Murray Kempton hat ja gesagt, die wahren Helden sind die, die für eine Sache in den Tod gehen, die sie eigentlich nicht ganz ernst nehmen, finde ich sehr schön.
Wie passend.
Ja. Das finde ich auch die richtige Mentalität. Wir haben öfter schon drüber geredet, über Ghostbusters. Das ist die richtige Mentalität, um mit ernsten Sachen umzugehen. Nimm es einfach nicht ernst. Und unten drunter noch ein Zitat von Dr. Peter Venkman, der sagt, das wird teuer, unsere Gebühren sind geradezu unverschämt hoch. Finde ich jetzt gar nicht so schön als Zitat.
Nö.
Ja, wie auch immer. Hat er aber gesagt, anscheinend irgendwann mal, abseits der Filme. Das ist Kapitel 13. Auch sehr schön hier im zweiten Band sind die Kapitel anscheinend nummeriert. Im ersten war das noch anders.
Ja, da hat man immer nur so Abschnitte gehabt, die dann halt durch zwei Leerzeilen getrennt waren und so. Das war nicht so schön.
Okay, ab geht's. Die renovierte Feuer.
Was war das denn jetzt?
Ich habe angefangen zu lesen und du sagst jawohl.
So ein bisschen zeitversetzt gerade, Entschuldigung.
Ja. Gut. Kapitel 13. Ist ja auch Kapitel 13, da muss ja was schief gehen. Die renovierte Feuerwache, früher einmal Sitz der Ghostbusters, wurde wieder von Handwerkern besetzt und aufgemöbelt. Wurde besetzt? Hausbesetzer. Und aufgemöbelt. Das alte No-Ghost-Schild, das nach 4 Jahren der Vergessenheit unansehnlich und rostig geworden war, wurde gelöst und stürzte krachend auf den Boden. Die Handwerker kämpften gegen den Niesreiz an, als das Schild wahre Staubstürme aufwirbelte. Ein paar Männer mühten sich an einer Winde ab, galt es doch, an der Stelle des alten ein neues Firmenzeichen anzubringen. Das neue Logo sah dem alten sehr ähnlich, nur hatte der dort abgebildete Geist nun 2 Finger zum V-Zeichen erhoben. V für Victory, das Siegeszeichen. Venkman spazierte aus dem Gebäude hinaus, stellte sich vor den Eingang und betrachtete das neue Firmenzeichen. Hübsch, dachte er, doch, wirklich sehr hübsch. In der Feuerwache saß wieder Janine Melnitz am Empfang. Sie war eine geborene New Yorkerin und gleichzeitig die erste und einzige Sekretärin und Assistentin der Ghostbusters. Janine war sehr beschäftigt. Sie musste ihren neuen / alten Arbeitsplatz herrichten. Sie stellte Familienfotos auf, daneben die Garfield-Puppe. Ja, die berühmte Garfield-Puppe hat sich aufgestellt.
Ja. Der kennt sie nicht aus dem Film.
Gebundene Jahrgänge des Cosmopolitan. Janine war so in ihre Arbeit versunken, dass sie Louis gar nicht bemerkte, als der mit einem dicken Bündel von Formblättern an ihrem Schreibtisch vorbeikam. Louis hielt mitten im Schritt inne und starrte Janine wie ein Weltwunder an. Warum war ihm früher nie aufgefallen, wie ungewöhnlich attraktiv diese Frau war? Aber nein, erinnerte er sich. Als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, war ja er von einem Dämonen besessen gewesen. Ja klar, ist ja logisch dann.
Naja,
das nicht so auf. Louis näherte sich auf Zehenspitzen dem Schreibtisch, blieb davor stehen und räusperte sich. Janine, ich bin gerade dabei, die Lohnsteueranträge auszufüllen und da fehlt mir noch ihre Sozialversicherungsnummer.
Das Lachen dahinter, Entschuldigung.
Die Sekretärin drehte die Garfield-Puppe noch ein Stück nach links, bis sie mit dem Standort zufrieden war. Die Nummer lautet 129-45-8986. Louis zog einen kleinen Block aus seiner Handtasche und notierte die Nummer. Oh, entfuhr es ihm. Das ist ja eine wirklich interessante Nummer. Meine lautet übrigens 32263. Das muss ich ja auch, da darf ich keinen Fehler machen. 7366. Janine starrte den kleinen Mann an. Auf seine Weise war er ganz süß, dachte sie. Allerdings ist seine Weise mehr als eigenartig. Wow, sagte sie laut. Er enthält ja 3x3 und 3x6. Genau, bestätigte Louis. Ein besonderes Zeichen in der Numerologie, fuhr sie fort und strich sich ein paar der widerspenstigen Strähnen in ihrem mausgrauen Haar glatt. Denn wir wissen ja, Janine ist mausgrau.
Ja.
Die ist null schrill, vor allem im zweiten Film ist die so unauffällig, die kannst du in die Ecke stellen. Die fällt gar nicht auf, da weißt du gar nicht, oh, das ist wie mit dem Typ in Avengers. Wenn er sich nicht bewegt, siehst du ihn nicht.
Ja, die kannst du dir nackig vom Bauch binden, sie fällt dir nicht auf, Wahnsinn.
Das ist ganz richtig, ja. Außer Louis. 3 Dreien und 3 Sechsen besagen, dass sie einen starken Lebenshunger haben und sehr, sehr leidenschaftlich sind. Louis blinzelte verlegen. Seine Brillengläser beschlugen von innen. Das alles können Sie aus einer Sozialversicherungsnummer herauslesen. Ich muss die stimmlich ein bisschen trennen damit.
Naja.
Ah, an mir ist kein Rufus Beck verloren gegangen. Ja, Janine beugte sich vor und lächelte ihn verführerisch an. Aber ja, Nummern sagen so viel über unser Leben und unser Charakter aus. Wenn ich Ihre Telefonnummer wüsste, könnte ich Ihnen noch viel mehr sagen. Louis verschluckte sich. Hey, meine Telefonnummer? Venkman entschied, dass es nun wirklich an der Zeit war, sich zu zeigen. Louis sah sofort in eine andere Richtung, während Janine sich wieder an die Verschönerung ihres Arbeitsplatzes machte. Louis, wie steht's mit unserem Kredit? Fragte Venkman. Louis räusperte sich. Tja, ich habe heute Morgen bei der Bank angerufen. Als ich meinen Namen nannte, haben sie sofort eingehängt. Warum versuchen sie es nicht bei einer anderen Bank? Brummte Peter. Muss ich mich denn hier um alles kümmern? Venkman sah auf, als jetzt Stan, Spengler und Winston heranwatschelten. die watschelten dran. Stan, Spengler und Winston. Ja,
ja, was soll man sagen?
Freunde, Jason Dark, lieber Ed Neha, Egal, das Thema lasse ich mal hier raus. Heutzutage wärst du direkt auf die Straße gegangen. 89, hat keiner drüber nachgedacht, ja? Also ich korrigiere das mal. Winkman sah auf, als jetzt Stan Spangler und Zedmore heranwatschelten.
Jawohl.
Jawohl. Sie wirkten sehr unglücklich. Sie trugen die neuen Ghostbuster-Uniformen, die Winkman nach eigenem Entwurf für sie hatte schneidern lassen, und um die Wiederauferstehung der Firma gebührend zu präsentieren. Die Uniformen hatten einen militärischen Zuschnitt und waren grellbunt leuchtend. Trivia mittendrin. Als ich das als Kind zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist eine Real Ghostbusters-Anspielung. Und fand das total genial deswegen.
Mhm.
Medaillen und Orden, haben mich allerdings irritiert, schmückten die Brust der Männer. Winkman bemerkte die Unzufriedenheit in den Mienen seiner Mitstreiter und beschloss, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Unfassbar, rief er, ließ den Mund offen stehen und schlug sich mit der flachen Hand an die Wange. Das sieht ja noch viel fantastischer aus als im Entwurf. Sehr, sehr schön. Winston seufzte schwer. Wir sehen aus wie die Marschmusikkapelle der Bronzeville High School. Winkman stellte sich vor das bunte Trio. Könntet ihr mir wenigstens einmal Vertrauen schenken? Wenigstens einen kleinen Vertrauensvorschuss? Die Uniformen sind doch Teil des neuen Plans. Sichtbarere Präsenz, weniger Verwaltungsaufwand, vollkommene Marktdurchdringung, höhere Profite. Wartet nur ab, bis wir unsere erste Boutique eröffnet haben. Eieiei, Timo, was ist los? Stans glaubte nicht recht gehört zu haben. Eine Boutique? Winkman nahm ihn in den Arm und zeigte in den Himmel, der sich draußen strahlend blau präsentierte. Ja, die Ghostbusters Geschenkboutique, schwärmte er ihm vor. Die logische Konsequenz aus unserer Arbeit. Ich arbeite schon den ganzen Tag am Konzept. Er zog einen zerknüllten Zettel aus der Gesäßtasche und trug laut vor, was drauf geschrieben stand. Ghostbusters T-Shirts, Sweatshirts, Kappen, Sonnenbrillen, Badetücher, Tassen, Kalender, Kondome, Ballons, Sticker. Frisbee-Scheiben, Briefbeschwerer, Souvenirs, Tragetaschen, Partygeschirr, Motoröl, Puppen, Videospiele. Oh Jungs, ihr werdet es lieben. Und Timo hat eine Sache dazu erfunden.
Welche das wohl war?
Schreibt's in die Kommentare. Winkman verzog das Gesicht zu einer besorgniserregenden Grimasse, als ihm eine neue Idee kam. Ich glaube, ich wachse heute über mich selbst hinaus. Ghostbusters Cornflakes. Gab's ja sogar wirklich. Winston starrte Winkman an wie ein Gespenst. Cornflakes? Also bitte, murrte Peter, dann vergessen wir eben die Cornflakes, obwohl sich das für uns als Goldgrube erweisen könnte. Wir kaufen das Zeug ganz billig in Taiwan oder Korea ein und brauchen dann nicht mehr zu tun, als unser Etikett draufzukleben. Und wenn wir dann unser Bankkonto wachsen sehen, dann lachen wir uns schief und krumm. Spengler legte die Stirn in Falten. Unsere erste Sorge sollte dem Erhalt der Biosphäre gelten. How dare you? Wie alle anderen Menschen auf dieser Erde tragen wir Verantwortung für unseren Lebensraum. Hab ich doch gerade gesagt, murmelte Winkman und ging noch einmal seine Liste durch. Spengler wandte sich an ihn. Hör zu, Peter. Wir haben für solchen Schnickschnack keine Zeit. Kundschaft wartet. Zahlungswillige Kundschaft. Meinetwegen kannst du in Disco-Klamotten und Moonboots herumlaufen. Wir anderen bleiben bei den alten Uniformen. Die drei Ghostbusters marschierten wieder nach oben. Winkman folgte ihnen missmutig. Die alten Uniformen, schimpfte er. Graue, unansehnliche Kittel. Wunderbar, Egan, sehr einfallsreich. Da denkt doch gleich jeder, wir gehören zum Flughafenreinigungsdienst und sind gerade auf dem Weg, Sägemehl über Erbrochenes zu streuen. Stans rief von oben herab, wir tragen die alten und damit Ende der Diskussion. Winkman nahm das hin, rief aber lächelnd nach oben, okay, dann eben die alten Kittel, aber vergesst nicht unsere Boutique. Ja.
Was für eine Szene.
Wie geht's dir damit, dass die nicht in den Film gefunden hat?
Ja, mega traurig.
Hättest du, also ich muss sagen, ich hätte ja zumindest diese bunten Kittel gerne mal gesehen.
Also wenn das wirklich als Anspielung auf Real Ghostbusters gemacht worden wäre und die vielleicht sogar ähnliche Farben gehabt hätten, hätte ich es als Gag ziemlich cool gefunden.
Hm.
Aber halt das mit diesen Orden und sowas, was soll das?
Ich finde, das ist immer so ganz schwierig. Ich glaube, das ist eine Szene, die im Drehbuch stand, aber die erst gar nicht gedreht wurde. Weil da habe ich auch noch nie irgendwelche Bilder gesehen. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Es gibt ja Szenen, die sind rausgeschnitten worden und Szenen, die stand vielleicht so im Drehbuch, waren geplant, aber wurden erst gar nicht gedreht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die bunten Uniformen eine Anspielung gewesen waren auf die Serie und dann die Orden aber irgendwie so diffus dann bei der Romanadaption dann ihren Weg reingefunden haben.
Ja,
das hätte ich.
Weil Ed Neha und Jason Dark wahrscheinlich nicht gerafft haben, dass es vielleicht sogar als Anspielung an The Real Ghostbusters gedacht war. Wer weiß.
Ja, es gibt bestimmt viele Leute, die regelmäßig wöchentlich die neuen Folgen geguckt haben, aber die beiden gehören sicherlich nicht dazu.
Richtig.
Ja. Dafür wussten sie ja von der Garfield-Puppe, von der wir nichts wussten. Auch gut.
Die Garfield-Puppe hat mich ein bisschen irritiert.
Ja, vor allem mit dieser Selbstverständlichkeit geschrieben. Sie stellte die Garfield-Puppe dahin. Und man denkt sich, ah ja, genau, die Garfield-Puppe. Aus dem ersten Teil wahrscheinlich noch. Habe ich irgendwie verdrängt.
Ja. Und ihre mausgrauen Haare.
Ja, ja.
Wie alt ist Janine nochmal? Oder hat sie sich die Haare grau gefärbt oder was? Oder?
Das ist halt auch nochmal die Frage, keine Ahnung. Das nach wie vor, ich glaube, diese Autoren haben die Filme gar nicht gesehen. Die haben nur die Drehbücher gehabt.
Ich habe aber auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, also ich müsste es nochmal vergleichen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht sogar Jason Dark hier mit reingebracht hat. Also ich habe ja auch das Original von Ed Neha, da muss ich nochmal reingucken. Dieser Dialog mit den Nummern. Ich glaube nicht, dass das so drin steht. Das liest sich so cringy und so merkwürdig, dass. Also ich könnte mir vorstellen, dass das echt so eine Jason Dark-Erfindung ist.
Du hast das Original von Ed Neha, also noch das alte? Oder ist das schon die neue Auflage? Hast du
die alte habe ich.
Okay. Ich bin gespannt, das dann auch zu lesen, wenn dann die neue Auflage endlich mal rauskommt mit den Romanen. Von Richard Mueller zum ersten und Ed Neha zum zweiten. Die habe ich nämlich beide nicht gelesen.
So.
Ja.
Ja, das, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Szene hinein. Wollen wir die nehmen, die ich jetzt als nächstes auch notiert hatte? Oder
ja, wir gehen da Punkt für Punkt.
Nun gut. Dann sind wir jetzt auf der Seite 218, falls jemand mitlesen möchte.
And read along.
Richtig. Das Garagentor unter dem Hauptquartier der Ghostbusters öffnete sich und der neu erworbene und neu eingerichtete Wagen Ecto 2 sauste hinaus auf die Straße. Die haben es nicht so ganz verstanden. Die unheimliche Sirene heulte. Winston ging die Liste der Aufträge für den heutigen Tag durch. Er lächelte zufrieden. Viele Aufträge, die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Betonung, denkt euch bitte dazu. Und darunter befand sich nicht ein einziger Auftritt bei einem Kindergeburtstag. Keine tretenden, widerborstigen Kleinen, keine schokoladenverschmierte Kleidung. Der kleinwüchsige Louis, der nicht mit durfte.
Kleinwüchsige!
blieb traurig am Garagentor zurück.
Louis Lannister.
Und musste am Zwergenwerfen teilnehmen. Nein, das steht hier nicht. Blieb traurig am Garagentor zurück und sah dem Einsatzwagen nach. Er schloss das Tor und wollte gerade in sein Büro zurückkehren, als ihm ein eigenartiger Geruch in die Nase drang. Nein, mehr ein Gestank. Louis kannte den Duft aus seiner Schulzeit, als ein Junge ihm einen Hundehaufen, der in Schokoladenpapier eingewickelt war, geschenkt hatte. Großer Gott, ächzte Louis. Das stinkt ja, als wenn jemand ganz entsetzlich... Louis erstarrte. Vor ihm hing ein unförmiger grüner Geist in der Luft. Seine dünnen Arme kamen keinen Moment zur Ruhe, während er sich begeistert über die Tüte hermachte. Danke für die Geräusche. In der sich Louis Mittagessen befand. Louis erkannte die Erscheinung wieder. Der erste Geist, den die Ghostbusters damals eingefangen hatten. Der Schleimer.
Oh, der Schleimer.
Der Schleimer hatte noch nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. Plötzlich blickte er nach unten. Im selben Moment blickte Louis nach oben. Louis und der Schleimer stießen gleichzeitig Schreie aus, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen. Beide eilten in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Schleimer war leicht im Vorteil. Er verschwand einfach durch die Wand. Louis hingegen prallte voll gegen die Ziegelsteinmauer und war für ein paar Momente mehr als nur benommen. Hilfe! Kreischte er kurz darauf. Ein Ungeheuer! Louis rappelte sich auf, denn er wusste nur zu gut, dass der Hunger den Schleimer in wenigen Sekunden zurückschreiben würde. Und Louis hatte noch 3 verpackte Snickers in seiner Hosentasche. Unbezahlte Werbung. Die New Yorker können offenbar ohne zu rennen nicht mehr leben. Achso, ist übrigens ein neuer Abschnitt, also Szenenwechsel. Sie rennen, um die U-Bahn zu erreichen. Sie rennen, um das letzte Taxi zu erwischen. Sie rennen, um Gewaltverbrechen zu entkommen.
Selbst da rennen sie? Da ja, können sie sich ja mal Zeit lassen. Also. Irre, ne?
Selbst da. Und im Central Park rennen sie sich fast zu Tode, um sich körperlich fit zu halten. Kleiner philosophischer Einschub. Vielleicht auch von Jason Dark ausgedacht, ich weiß es nicht. An diesem sonnigen Wintertag rannte eine Gruppe von Joggern beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen über den Spazierweg. Sie schnauften und ächzten, waren aber wild entschlossen, den Speck vom Thanksgiving Day abzuarbeiten und sich für die Weihnachtsfeiertage zu rüsten. Wie das geschrieben ist, ich bin immer wieder begeistert. Nach einer Weile hatte die Gruppe zu ihrem Gleichschritt gefunden. Die Füße bewegten sich synchron. Achtung, bumm, bumm, bumm. Boom. Und das steht da wirklich.
Dieses Buch kenne ich nicht. Ich von diesem Buch nichts wissen. Ich nehme dieses Buch nicht an.
Ich lese das schon. Das ist keine Literatur. Das ist Müll. Das ist trivial.
Was ist das? Boom, 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 boom.
Ist das ein Song von den Venga Boys oder was?
Boom, boom, boom. I wanted in my room. Da ertönte hinter ihnen ein Song von den Venga Boys. Ein asynchrones Geräusch, Entschuldigung. Jemand schien da doppelt so schnell zu rennen wie die Joggergruppe. Jemand, der die Gruppe bald überholen würde. Jetzt wird's gruselig. Der Letzte in der Gruppe warf einen Blick über die Schulter. Er krächzte, verhakte die Füße ineinander und fiel hin. Ein Skelett näherte sich da im doppelten Tempo der Gruppe. Ein unheimliches Glühen ging von den Knochen aus. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die Köpfe um, als es sie erreichte. Die Jogger kreischten und brüllten. Einige stolperten und stürzten. Krawum. Das Skelett ließ sich nicht beirren und rannte ungerührt weiter. Die verbleibenden Jogger sprangen entsetzt beiseite oder rannten in alle Richtungen davon. Sie hätten sicher einen olympischen Rekord aufgestellt. Und alle zusammen brüllten und kreischten, was ihre Lungen hergaben. Das Skelett schien nichts davon mitzubekommen. Natürlich, es läuft ja auch. Läuft bei ihm. Es rannte in ungemindertem Tempo weiter, drückte zwei Knochenfinger an sein Handgelenk und zählte offenbar seinen Pulsschlag. Was man so macht als Skelett.
Das ist ja völliger Unsinn.
Richtig. Einen Kilometer vor dieser Szene hockten Venkman und Stans auf zwei gegenüberstehenden Bänken. Zwischen ihnen verlief der Wanderweg. Venkman las in einer unfassbar zerknüllten Ausgabe der New York Post und tauchte in regelmäßigen Abständen einen mit Zuckerguss reich gesegneten Donut in einen Kaffeebecher aus Styropor. Das ist wichtig zu erwähnen, dass das Styropor ist.
Ja, ja, das darf kein Pappbecher sein. Damals richtig. War das ein Styropor.
Und auch der Donut ist falsch geschrieben.
Das stimmt.
Er wird nämlich Duffnut geschrieben. Ihm gegenüber hockte Stan so gelassen wie ein Rentner, der die Wintersonne genießen will. Doch in Wahrheit behielt er unter seinen halb geschlossenen Lidern den Weg im Auge. Kurz darauf fiel ihm der einzelne Jogger auf. Der Skelettmann, der von einem unirdischen Glanz umgeben war. Aber was konnte ein New Yorker im Allgemeinen und ein Ghostbuster im Besonderen schon nachhaltig aus der Fassung bringen? Ray räusperte sich. Denkman nickte und verfolgte weiter in seiner Zeitung mit höchster Konzentration das neueste Abenteuer von Hagar dem Schrecklichen.
Das stelle ich in Frage.
Das stelle ich auch in Frage. Ich glaube, es ist nicht so Kult in den USA, aber egal. Der gespenstische Jogger beschleunigte seine Schritte und näherte sich jetzt geradewegs den beiden gegenüberstehenden Bänken. Als der Knochenmann die Männer passierte, traten Stans und Venkman synchron auf verborgene Pedale. Eine Geisterfalle, die sie vorher ein paar Zentimeter tief unter dem Weg vergraben hatten, sprang auf. Der Skelettmann heulte jämmerlich, als die Energie der Falle ihn unerwartet traf und einhüllte. Er saß Was für ein Geräusch. Er saß unrettbar in dem Lichtdreieck gefangen und hielt wie erstarrt mitten in der Bewegung inne. Es gelang ihm gerade noch, sich verwirrt umzusehen. Dabei spürte er, wie die Energie der Falle ihn tiefer und tiefer ins Gehäuse zog. Binnen Sekunden war der Joggergeist verschwunden. Er war in der Falle gefangen. Mit Pupsgeräusch, genau. Stans erhob sich gemächlich. Venkman, der immer noch über die Pointe in der heutigen Hager-Folge nachdachte, verputzte den Rest seines Duffnuts, erhob sich und half Ray dabei, die Falle zu schließen. Venkman sah auf seine Uhr. Mensch, er ist die Strecke in unter 6 Minuten gelaufen, staunte Peter. Tja, wenn er nicht schon tot wäre, hätte er bei den Olympischen Spielen die größten Chancen, bemerkte Ray. Wollen wir das nächste hier noch lesen? Oder also es ist relativ lang jetzt hier, was noch so kommt.
Ja, ich finde es tatsächlich auch so interessant, aber ich könnte dich auch ablösen, ein Stück jetzt, weit.
Stimmt, weil das jetzt kommt, ziemlich viel ist. Jetzt kommt die Büroszene.
Ja. Soll ich ablösen oder
wenn du magst.
Wir können auch innerhalb der Kapitel, oder willst du jetzt noch weitermachen?
Ich lese noch die eine Seite, dann.
Gut.
Dann kannst du übernehmen. Stan steuerte den Ecto 2
mit quietschenden Reifen. Man muss ja zu deren Entlastung mit dem Ecto 2 sagen, der sollte ja ursprünglich so heißen.
Ja, gut, dann.
Eben sogar im Film siehst du Ecto 2 auf dem Nummernschild mal, bis ihnen aufgefallen ist, dass das ja der Helikopter aus der Serie ist.
Vielleicht sollte der sich im Film aber auch später noch in einen solchen verwandeln, ich weiß es nicht.
Ja, das ist ein Transformer.
Genau. Also, Stan steuerte den Ecto 2 mit quietschenden Reifen vor das World Trade Center in der Wall Street, das jetzt nicht mehr da ist. RIP. Venkman, der auf dem Beifahrersitz hockte und so tat, als würde er den Verkehr beobachten, warf einen Blick auf die Wolkenkratzer und lächelte. Hier sitzt das große Geld, dachte er froh. Winston und Spengler stiegen aus der Hintertür des... Warum? Alle mit Nachnamen nur Winston nicht. Warum?
Zedmore ist zu kompliziert.
Zedmore und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette Geisterjägermontur. Stans wollte sich den Protonenpack umhängen, aber Venkman winkte ab. Er ist ja auch der Venkman, der abwenkt. Er glaubte nicht, dass sie für diesen Einsatz die schwere Kampfausrüstung benötigen. Im Kampfschritt liefen die vier Männer ins Gebäude. Wenig später wurden sie ins Büro von Ed Petrosius geleitet, einem kleinwüchsigen, auch er ist kleinwüchsig, schwitzenden, kurz angebundenen und super erfolgreichen Börsenmakler.
Pretosius. Der schwitzt natürlich auch wieder.
Alle müssen schwitzen. Das ist eine Jason Dark-Übersetzung. Da muss noch der Schweiß mit rein. Pretosius starrte die vier Gestalten an, die da in sein Büro marschierten. Er telefonierte gerade. Der finstere Ausdruck auf seinem Gesicht ließ jedoch weniger auf einen schwierigen Gesprächsverlauf schließen, als vielmehr darauf, dass er diesen Auftritt missbilligte. Die vier Männer erschienen ihm wohl recht unpassend gekleidet. Der Börsenmakler legte eine Hand auf die Sprechmuschel. »Was ist denn hier los?« zischte er. Ich habe nicht vor, diese Angelegenheit zu einem öffentlichen Spektakel zu machen. Hätten Sie nicht wie alle anderen auch in Anzug und Krawatte das Haus betreten können? Sie sehen aus wie Kammerjäger. Venkman sah Stans an. Beide nickten. Aufgeblasener Korinthenkacker. Petrosius wandte sich wieder seinem Gesprächspartner zu und brüllte. Ich rufe Sie zurück, Ned. Achten Sie auf Southern Gulf. Wenn sie über 8 steigt, kaufen. Sofort kaufen. Bis später. Er warf den Hörer auf die Gabel und drehte sich mit seinem Sessel den Ghostbusters zu. »Also gut«, rief er ungeduldig, »wie lange wird das dauern und was muss ich bezahlen?« Venkman schenkte ihm sein freundlichstes Lächeln. »Nun, das kommt immer drauf an. In der Regel saugen wir unseren Kunden finanziell bis aufs Blut aus.« Petrosius hieb mit der Faust auf seinen Kopf. Quatsch. Entschuldigung. Petrosius hieb mit der Faust auf einen Knopf unter der Schreibtischplatte.
Ich habe aber auch Kopf gelesen eben.
Oh Mann, ey. Seine Bürotür verriegelte sich automatisch. Hören Sie, ich habe alle Hände voll zu tun und kann es mir nicht erlauben, in dieser Angelegenheit viel Zeit zu verlieren. Also machen Sie sich gleich an die Arbeit und kommen Sie nicht auf die Idee, mit mir Konversation treiben zu wollen. Mach mal weiter jetzt hier.
Oh Gott, der Typ. Stans trat vor. Warum erzählen Sie uns nicht einfach, was Ihr Problem ist? Der Börsenmakler starrte auf seine Hände. Bitte? Bitte, Venkman sah ihn flehentlich an. Na schön, murmelte Petrosius ungehalten. Hin und wieder fangen Gegenstände, sie fangen einfach wie aus heiterem Himmel Feuer. Er starrte die Ghostbusters eindringlich an. Verstehen Sie, was ich meine? Venkman nickte wie ein Fahrschullehrer, dessen Schüler es in der 27. Fahrstunde zum ersten Mal richtig gemacht hat. Natürlich, also Gegenstände gehen einfach mir nichts, dir nichts in Flammen auf. Ja, so ähnlich, bestätigte der Börsenmakler. Naja, ich sitze gerade über meinen Unterlagen und telefoniere und da fängt plötzlich irgendetwas auf meinem Schreibtisch an zu brennen. So ein Fall ist Ihnen doch sicher schon untergekommen, oder? Venkman kratzte sich am Kinn. Klar, passiert jeden Tag irgendwo.
Man konnte es schön hören übrigens.
Sie sind hier, wer redet hier überhaupt? Ich will das nicht falsch. Ach, Stans. Sie sind hier reichlich mit Papier ausgestattet, übernahm Stans die Verhandlung. Ach, die verhandeln gerade. Da kann es leicht zu einem spontanen Feuerausbruch kommen. Oder es könnte sich um einen Fall von Pyrogenese handeln, bemerkte Spengler. Der Börsenmakler starrte ihn verwundert an. Pyro, was? Egon rückte seine Brille gerade. Unter Pyrogenese versteht man die Fähigkeit mancher Menschen per Geisteskraft große Hitze zu erzeugen. Bevor Petrosius das verinnerlichen konnte, klingelte das Telefon. Verdammt, murmelte er. und riss im selben Moment den Hörer ans Ohr. Ja, was gibt's? Seine Gesichtsfarbe wechselte und er riss die Augen weit auf. Was sagen Sie da? Ich habe die ganze Geschichte mit Bill Murray ausgearbeitet. Ach was? Vergessen Sie diese Scheiße. Sagen Sie Donald Trump, er soll sich sofort mit Mike Bloomberg in Verbindung setzen. Er hat sein Okay dazu gegeben und jetzt sitzt Donald irgendwas im Darm quer und da will er nicht mehr. Nichts da. Ist ja prophetisch, das Buch. Wir haben eine Abmachung und einen Vertrag. Ach wirklich? Dann will ich Ihnen auch mal was verraten. Mein Anwalt war früher bei den Ledernacken.
Du Ledernacken. Gut, dass er nicht bei den Eiernacken war.
Ja. Er fischte sich einen Vertrag aus einem Papierstapel und wedelte triumphierend damit in der Luft herum. Spengler nahm unmerklich den Taschengigameter in die Hand und maß damit Petrosius ab, während der ins Telefon brüllte. Nein, Bob! Der Börsenmakler stand kurz vor dem Explodieren. Da kommen Sie nicht mehr raus. Ach, Sie wollen sich persönlich hier bemühen und mir mit dem Vertrag das Maul stopfen? Herzlich gern, wann immer Sie wollen, Sie verlogener Sack voller... Scheiße. Rechts von Petrosius schoss aus dem Papierkorb eine Stichflamme. Die Ghostbusters sahen sich überrascht an. Verflucht und zugenäht, rief der Börsenmakler, als er die Bescherung bemerkte. Der Vertrag in seiner Hand verfärbte sich schwarz. Ein dünner Rauchfaden stieg davon auf. Petrosius ließ ihn rasch fallen. Er landete auf der Schreibtischplatte und ging dort in hellen Flammen auf. Die Flammenzungen leckten nach den Ablagen auf dem Schreibtisch. Erst waren die Eingänge dran, dann die Ausgänge. Dem folgte der Terminkalender, dann war der Notizblock an der Reihe. Wenkman sah fasziniert zu, wie sie Stück für Stück von den Unterlagen des Börsenmaklers in Rauch und Asche auflöste. Wow, Jungs, jetzt aber rasch die Hamburger und Würstchen ausgepackt. Dieser Knabe ist ja das achte Weltwunder. Wenkman griff sich die Wasserkaraffe vom Schreibtisch und goss Petrosius den Inhalt ins glühende Gesicht. Winston eilte in die Ecke und riss den Zimmerwassertank aus der Verankerung. Er löschte damit die Flammen aus dem Schreibtisch und dem Papierkorb. Der Börsenmakler stand wie erstarrt da, während das Wasser über sein Gesicht lief und auf seinen teuren Anzug tropfte. Er warf Wenkman einen vernichtenden Blick zu. Dieser Anzug hat $1200 gekostet, schrie er. In diesem Moment fingen hinter ihm die Vorhänge Feuer. Stans marschierte mutig zum Börsenmakler. Ich tue das nur ungern, verkündete er, aber Sie sind eine öffentliche Brandgefahr. Er holte mit der linken aus und versetzte Petrosius einen Schwinger, der den Mann am Kinn traf. Der Börsenmakler hielt mitten in seiner Schimpfkanonade inne, verdrehte die Augen und sackte in seinem Sessel zusammen. Das getroffene Kinn sank auf seine Brust. Erloschen, bemerkte Winston. Eine gute Geschäftsidee, Ray, lobte Wenkman. Er warf einen nachdenklichen Blick auf den Bewusstlosen und erklärte dann, von nun an wollen wir alle unsere Kunden vermöbeln. Die Vorhänge brannten immer noch. Die Flammen eilten immer höher. An der Decke erwachte das Sprinklersystem zum Leben. Das ganze Büro stand im Regen. Spengler machte ganz den Eindruck, als sei sein Verstand mit etwas beschäftigt. Sein Gesicht war wieder Ausdruck intensivster Konzentration, als er zum Zimmerwassertank schritt. Er steckte die Hand in die Öffnung. Als er sie wieder herauszog, stellte er befriedigt fest, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Psychoreaktiver Schleim klebte an seinen Fingern. Interessant, murmelte er. Er drehte sich zu seinen drei Kollegen um. Die waren gerade damit beschäftigt, den bewusstlosen Petrosius aus seinem Sessel zu heben. Sie trugen den Börsenmakler wie einen Wäschesack aus seinem Büro hinaus in den Vorraum. Wenkman blieb einen Moment vor der entsetzten Sekretärin des Geschäftsmannes stehen. Ich denke, Ed nimmt sich für den Rest des Tages frei. Ja.
Wir lesen heute noch besser als beim letzten Mal, finde ich.
Ecto 2 hielt vor dem Luxusgeschäft auf der Fifth Avenue. Eine größere Menschenmenge hatte sich bereits vor den Schaufenster versammelt und starrte neugierig hinein. Die Ghostbusters eilten im Kampfschritt in den Laden, denn sind immer im Kampfschritt. Und dabei schwitzen sie. Doch sie kamen nicht weit, denn die Tür war verschlossen. Sie fuhren wieder nach Hause. Ende. Nein. Ghostbusters, rief Winston in die Gegensprechanlage. Ein schmächtiger, ängstlicher Ladenbesitzer öffnete ihn sofort. Die vier Männer blieben an der Schwelle stehen. Zu fantastisch war der Anblick, der sich ihnen bot. Dieses Geschäft handelte mit Kristallglas. Im Augenblick schwebten jedoch alle Stücke mindestens einen Meter über den Regalen und Ausstellungstischen. Stans und Venkman begaben sich zu dem zitternden Ladenbesitzer, während Winston und Egan in einer Ecke des Ladens ihre elektronischen Gerätschaften aufbauten. Stans sah sich kurz in den Verkaufsraum um und erklärte dann dem Besitzer, wir haben es hier lediglich mit einer simplen Polaritätsumkehr zu tun. Tatsächlich? Der Inhaber staunte. Ein PKE-Sturm muss durch die Räumlichkeit gefahren sein und hat die Silikonmoleküle im Glas manipuliert, fuhr Ray fort. Er lächelte dem kleinen Mann zu, der war wahrscheinlich auch kleinwüchsig.
Ja, klar, und schwitzte.
Und nickte freundlich. Das haben wir im Handumdrehen wieder hingekriegt. Er wandte sich an seine Kameraden. Alles bereit, Jungs? Alles bereit, riefen Spengler und Winston, der Mann ohne Nachnamen. Ja, ja. Achtung, aktivieren, befahl Ray. Egan und Winston drehten gleichzeitig die Schalter an den elektronischen Umkehrgeräten, die sie mittlerweile in allen vier Ecken des Ladens aufgestellt hatten. Das sind übrigens die sogenannten Tripod-Traps. Das wussten die nicht. Unzählige laserartige Strahlen schossen umher und hüllten den ganzen Raum ein. Überall krachte, summte und zischte es. Die schwebenden Kristallgläser schimmerten und wackelten. Der Ladenbesitzer sah fassungslos zu, wie seine Werke von einer Sekunde auf die andere ihren Halt verloren. Die wertvollen und zum Teil unbezahlbaren Gläser krachten durch Regale und zerschmetterten die Tische. Ein Augenblick später schwebte nichts mehr in der Luft. Dafür waren der Boden und alles Inventar des Ladens von Myriaden Scherben und Splittern übersät.
Was auch immer.
Spengler und Winston schalteten die Maschinen ab. Stans lächelte den Inhaber an. Habe ich's nicht gesagt? Der kleine Mann war nur noch zu einem leisen Stöhnen fähig. Stans legte ihm einen kräftigen Arm um die Schulter. Es sah ganz so aus, als wollte er ihn zerdrücken. Wie können wir denn die Bezahlung regeln? Bar oder Scheck? Die vier Ghostbusters verließen unter dem Jubel der Menge den Laden. Ein grauenhafter Schrei ertönte aus dem Geschäft. Die Menge erstarrte. Ein weiterer Geist, eine neue Erscheinung. Die mutigsten wagten sich vor und spähten vorsichtig durch das Schaufenster. Nein. Dort stand nur der Besitzer, bewaffnet mit Besen und Kehrschaufel, und er weinte bitterlich.
Ja, super.
Ja.
Ah, oh, sehr schön.
Ja, wir erinnern uns, das war tatsächlich teilweise im Film zu sehen, aber da war es eine Verkäuferin.
Ja, es war in der Montage mit drin, die von Run DMC unterlegt war. Ja, also ich finde es ja teilweise ganz cool, dass man solche Szenen hier mal so ein bisschen en Detail aufgerollt bekommt. Was mich halt immer stört, ist diese Schreibe. Und das wirkt für mich so total nach Jason Dark irgendwie auch. Also man erkennt auch hier, auch wenn er übersetzt, einfach total seinen Stil. Und ich finde es mit Ghostbusters immer schwierig. Und manches ist auch sehr, sehr stumpf leider.
Ja, vor allem ist es nicht null lustig. Also
ja.
Ich finde es ganz, ja.
Ich finde, Entschuldigung, ich finde, wir haben hier echt immer so einen Zeitversatz drin. Das ist,
glaube auch.
Also es tut mir echt leid, wenn ich dich dauernd unterbreche, aber es ist nicht beabsichtigt.
Same here.
Okay. diese Szene mit diesem Petrosius, diesem Börsenmakler, auch das hätte ich mir cool im Film vorstellen können, weil es ja auch dem Schleimfluss noch ein bisschen mehr Bedeutung beimisst und auch irgendwie was ergänzt, was irgendwie fehlt. So, ne? Also der Schleim hat ja eigentlich diese Auswirkungen, die werden ja erst so wirklich kurz vor Schluss so richtig deutlich und so. Und hier merkt man ja auch schon, ne, dass da irgendwie ganz viel nicht stimmt und ne, diese Dinge, die dann auf einmal anfangen zu brennen und so, das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber so wie es halt hier geschrieben ist, mega dumme Dialoge so.
Ja, es ist schon schwierig irgendwie. Hätte man es im Film, also ich glaube, wenn das immer im Film gewesen wäre, dann fände ich es auch ganz gut. So geht's so. Also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt im Film. Man hat ja diese Szene mit dem Richter, der dann durchdreht. Oder später, wenn sie dann den Schleim beschimpfen im Labor. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Film dann nicht mehr versteht. Aber ich würde es halt gern mal als Deleted-Szene sehen. Nicht gar nicht unbedingt im Film. Mhm. Weißt du? Auf der Blu-ray waren ja jetzt auch schon ganz viele Sachen, die sie rausgeschnitten hatten. Aber ich glaube, solche Sachen wie das hier ist bestimmt auch gedreht worden. Das würde ich gerne mal sehen. Wenn ja, auch mit unfertigen Effekten. Das reicht mir dann auch.
Fände ich auch cool. Ne?
Ja.
Ja. Was wollen wir denn als nächstes lesen? Also wir hätten jetzt hier noch eine Stelle, die, also eine Tom und Jerry Szene mit Louis und dem Schleimer.
Also Louis versucht den Schleimer zu fangen, aber es gelingt ihm nicht. Ich glaube, das ist...
Wollen wir das weglassen, oder?
Ja, können wir auch weglassen.
Gut. Da muss ich gerade mal meine schlauen Notizen gucken.
239, die nächste.
Du Fuchs.
Ja.
239, ja. Okay. Ja, da sind wir bei einer spannenden Szene, die wir auch im Ansatz in der Montageszene im Ghostbusters 2 zu Gesicht bekommen.
Ganz recht. Also, das ist jetzt die Szene, nachdem die im Museum sind und Vigo untersucht haben und so und kommen dann halt gerade wieder raus.
Genau, nachdem Ray in das Gemälde gestarrt hat und von Winston dann mehrfach angesprochen wird und
hey, du brütest doch nicht irgendwas aus. Wer, ich?
Brütest doch nicht irgendwas aus. Okay, willst du? Soll ich?
Ach, bitte.
Okay. Ah. Die Ghostbusters liefen die Stufen hinunter zu ihrem Einsatzwagen. Dieses Atelier ist alles andere als in Ordnung, erklärte Spengler. Die PKEs haben verrückt gespielt und selbst das Gigameter hat bis zum Anschlag ausgeschlagen. Bis zum Anschlag ausgeschlagen. Ich verwette mein halbes Gehalt, stimmte Winston zu, das nicht sehr viel ist, dass dieses Vigo-Bildnis etwas damit zu tun hat. Da kann man kaum dagegen halten, bemerkte Venkman. Venkman und Spengler stiegen nach hinten. Peter wandte sich noch kurz an Stans, bevor er die Klappe zuzog. Du und Egon solltet einmal alles zusammensuchen, was es über Vigo und dieses kleine Frettchen Poha in Erfahrung zu bringen gibt. Die beiden machen ganz den Eindruck, als seien sie füreinander geschaffen. Stans sagte nichts, er nickte nur. Er bekam Kopfschmerzen, ganz fürchterliche Kopfschmerzen. Soll ich ans Steuer? Fragte Winston. Nein, es geht schon, antwortete Ray. Stans glitt hinter das Steuer. Winston kletterte auf den Beifahrersitz. Ray zündete und gab Gas. Ein eigenartiges Lächeln erschien aus seinem Gesicht, als Ecto 2 losrollte. Winston wurde es neben Ray etwas unbehaglich zumute. Stans steuerte den ehemaligen Ambulanzwagen, als nehme er an einem Stockcar-Rennen teil. Halsbrecherisch sauste er durch die Straßen und bog in die Kurven, dass einem schon vom bloßen Hinsehen übel wurde. Winston fragte sich, wo Ray hin wollte. Zur alten Feuerwache führten erheblich kürzere und einfachere Wege. Rays Augen wirkten tot und seine Miene erweckte den Eindruck, als würde er nichts von seiner Umgebung mitbekommen. Dann begann er zu schwanken. Er hieb mit der Faust auf die Hupe. »Idiot!« brüllte er den Fahrer an, an dem sie gerade vorbeifuhren. Er schnitt einen an anderen Wagen. »Beweg deinen Hintern!« schrie er außer sich. Winston warf einen Blick nach hinten. Peter und Egon wurden wie Säcke hin und her geworfen und purzelten über die Ausrüstungsstücke. Stans erhöhte das Tempo immer mehr. 35 Meilen, 40, 50. Er überfuhr rote Ampeln und mehr als ein Fußgänger, entging nur durch einen kühnen Sprung dem sicheren Tod. Winston starrte Stans schweißüberströmt an. Natürlich schwitzen sie alle. Sind wir nicht ein Ideechen zu schnell, Ray? Stans drehte sich zu Winston um. Wieso dreht er sich denn jetzt zu Winston um? Der sitzt so neben ihm.
Ja, aber der hat halt zum Beifahrerfenster rausgeguckt.
Okay. Stans drehte sich zu Winston um. In seinen Augen war nur Kälte. Willst du mir Vorschriften machen, wie ich zu fahren habe? Ist ja schon gut. Ich dachte nur, mit dem Denken hattest du ja immer schon Probleme.
Das ist ein Arsch.
Er stemmte den Fuß aufs Gaspedal und blockierte einen Bus und zwei Autos. Hinten im Ecto 2 prallten Venkman und Spengler wieder gegeneinander. Ich muss doch mal wegen unserer Stoßdämpfer ein ernstes Wörtchen mit der Autowerkstatt reden, murmelte Venkman, bevor sein Kopf gegen die Decke stieß. Wie Ertrinkende klammerten sich Venkman und Spengler an die Sicherheitsgurte. Dann ein furchtbarer Knall. Venkman und Spengler brauchten eine Weile, bis sie sich von den Kisten und Geräten befreit hatten. Sind wir schon zu Hause oder ist Ray in den Wagen des Nachbarn gerumst, wunderte sich Peter. Eins steht fest, der Wagen steht und die Achterbahnfahrt hat ein Ende, bemerkte Spengler. Vorne im Wagen rieb sich Winston die Beule auf seiner Stirn. Sein nächster Gedanke galt Ray. Der Fahrer schien bewusstlos. Winston schüttelte ihn, schlug ihn mit der flachen Hand ins Gesicht. Endlich regte sich Stans. Winston drehte ihn zu sich herum. Ray, hörst du mich, Ray? Stans nickte langsam. Zum ersten Mal nach einer ganzen Weile kehrte Leben in sein Gesicht und in seine Augen zurück. Ja, ich denke, ich kann dich verstehen. Mir ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Mir war klar, dass ich etwas Falsches tat, aber ich konnte mich einfach nicht davon abhalten. Dieses furchtbare Gefühl der Lähmung kam einfach über mich und irgendwie... Auf einmal beherrschte mich nur noch ein Gedanke. Ich wollte gegen diesen Baum fahren und allem ein Ende machen. Tja, tut mir sehr leid, Jungs.
Ja, das tut mir leid.
Shit happens. Das ist so geil, oder? Dieses, tja, tut mir leid, Jungs. Ja. Ach Mensch, ne? Venkman und Spengler waren nach vorn gekrochen. Venkman wandte sich vertrauensvoll an Spengler. Du musst ihn im Auge behalten, Egon, flüsterte er. Von nun an darf er sich nicht einmal mehr allein rasieren. Winston stieg aus und inspizierte die Schäden am Wagen. Nichts Schlimmes, seufzte er. Nur ein weiterer Schrotthaufen in New York City. Venkman verdrehte die Augen.
Verdrehte die Augen. Ja. Vermissen wir die Szene? Schon irgendwie so, glaube ich. Wahrscheinlich also, so ein bisschen, hätte ein bisschen mehr Action reingebracht, oder?
Also auch hier gilt wieder, so wie sie hier geschrieben ist, nicht so spektakulär und auch die Dialoge wirken halt wieder so. Pff. Aber ich glaube, im Film wäre es cool gewesen. Also ich hätte es wirklich gern gesehen, weil es halt auch diese Brücke zum Finale eben schlägt, wo man dann sieht, dass Ray dann von Vigo besessen ist und ich weiß nicht, ich finde, das wäre ein Bindeglied so gewesen. Also ich hätte es durchaus gebraucht, ja.
Ja, zumal es ja auch wirklich dann auch ja so ein bisschen irritierend ist, wenn er da irgendwie so vorher vor dem Bild hängt und du siehst halt schon, wie das ihn so ein bisschen beeinflusst.
Ja.
Und so wirkt es halt, als ob er da irgendwie so aus seiner Trance rausgerissen wird, kurz vor Winston, aber irgendwie, ich weiß noch, als ich das als Kind zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hat der jetzt irgendwie da ja was davongetragen oder nicht oder so? Oder das war irgendwie nicht so klar.
Ich hab das auch als Kind nie gerafft. Auch dann das am Schluss, dass er auf einmal dann diesen Vigo-Kopf hatte und nein, nicht Ray, ich bin Vigo. Und ich dachte mir so, ja, warum jetzt? Also,
da hat er ja wieder dann dem in die Augen geguckt und der ist dann quasi so Besitz ergriffen worden, nochmal neu. Aber ja.
Aber ja, warum gerade er in diesem Moment? Das war halt so, weiß ich nicht. Also die Szene hätte halt wirklich viel noch erklärt und keine Ahnung. Das ist so eine Szene, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie man da sagen kann, okay, das schneiden wir raus, weil das ist eigentlich relevant.
Ja, vor allem, es ist halt auch von dem schönen Schauwerten her. Also das sind ja jetzt keine Actionfilme, da hättest du halt nochmal eine Szene, die ein bisschen flotter gewesen wäre, zwischendrin gehabt.
Richtig.
Ja. Und so hast du halt diesen Moment, wo er da in das Bild starrt und dann fragt Winston, ist alles in Ordnung? Und nächsten Moment, düpp, 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 und hast wieder so romantische Szene, dann Techtelmechtel.
Ja. Ich hätte gern irgendwann den Ghostbusters 2 Directors Extended Cut.
Übrigens zu der Szene, die ist ja auch in der englischen Comic-Adaption mit den Real Ghostbusters-Figuren, gab es ja von Ghostbusters 2 so eine Comic-Adaption, da findet die tatsächlich auch so statt, wie das hier steht. Also die sagen dieselben Sachen, nur halt in Englisch. Also das mit dem, was Ray am Ende sagt, das ist nicht so hier, ich habe dann ein furchtbares Gefühl und tut mir leid und bla bla bla. Er sagt dann so, keine Ahnung, oder ich weiß nicht, ob er bewusstlos bleibt oder so. Keine Ahnung. Aber sonst vorher ist das ziemlich dasselbe.
Aber ich finde das auch schön im Buch hier, dieses, tja, tut mir leid, Jungs.
Ja, das ist tatsächlich mal lustig.
Dumm gelaufen, ne?
So, die nächste Szene ist 246. 21.
Ja. Wollen wir die noch lesen?
Warte mal.
Ist auch relativ lang, finde ich. Also grundsätzlich habe ich die halt mit reingenommen, weil da kommt ja sozusagen was vor, was man im Film nicht sieht, nämlich wie Venkman Janine mit nach Hause nimmt. Und nein, also er macht
was, nicht Venkman
das.
Was, Venkman nimmt Janine mit nach Hause? Das ist ja, ganz neue sie Konstellation.
Sie soll doch babysitten.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Und weiß ich nicht, also man sieht es halt so im Film nicht. Ich habe deswegen auch ein bisschen mit reingenommen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so essentiell.
Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. War da nicht auch irgendwie in der rausgeschnittenen auf der Blu-ray so in die Richtung irgendwas? Egal. Dann ist die nächste 266.
Die finde ich wiederum ganz spannend, weil da so ein bisschen noch mal mehr von diesem Spuk kurz vor Schluss noch mal zu lesen ist.
Okay.
Also als die Stadt total nuts geht.
Okay. Ja, soll ich die lesen?
Wenn du magst.
Ja, naja, du hast jetzt die letzte. Hast du die Edelszene mit dem Ecto 2 bekommen?
Ja, die Edelszene. Ey, du hast beim letzten Mal die Edelszene in der Bibliothek bekommen, also, ne?
Wo die Alice, ich dachte, hier unten könnte man gut rummachen und knutschen.
In den Ecken ließ er sich gut schmusen.
Ja. Ja. Das ist ich gern. Gut Busen schmusen, egal. Hm. Während alle möglichen Meteorologen, Astronomen und Behördenvertreter der erschrockenen Öffentlichkeit zu erklären versuchten, warum New York City in totale Finsternis getaucht worden war und warum an der Ursache dieses Vorfalls einer spontanen Sonnenfinsternis nichts Außergewöhnliches sei, weitete sich Vigos Macht aus. An einem Pier am Hudson River tropfte plötzlich pulsierender Schleim aus einem alten Regenrohr und floss unweit der Carnard Line Docks in den Fluss. Im Zoo im Central Park lagen die Eisbären träge in ihrem Gehege und hatten nichts gegen den Wärter einzuwenden, der ihren Berg mit einem Wasserschlauch abspritzte. Der Wärter legte jetzt den Schlauch hin und machte sich dann den Bau auszufegen. Er bekam nicht mit, dass das Wasser, das aus dem Schlauch kam, immer dicker wurde, bis es sich in pulsierenden Schleim verwandelt hatte. Als er mit der Höhle fertig war, spürte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Er drehte sich um und griff nach dem Schlauch. Kein Wasser strömte aus der Mündung, nichts. Er hörte einen furchtbaren Schrei. Er wirbelte herum und machte einen Satz zurück. Ein ausgewachsener Pterodaktyl kreischte, hob ab und flog über den dunklen Himmel. Der Wärter rannte, wie er noch nie gerannt war, zur Tür. Die Eisbären verdrehten die Augen. New York, dachten sie. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Was ist das hier? Wie ist der für dieser CGI-Film, wo die nach Madagaskar? Madagaskar hieß der.
Madagaskar, okay. Ja.
Zwischen der 59th und der 5th verfärbte sich plötzlich das zwischen der 59. und der 5. verfärbte sich plötzlich das Wasser im Brunnen von dem Plaza Hotel. Statt klarem Wasser blubberte pulsierender Schleim aus den Düsen. Der Strom nahm kein Ende. Bald quoll die Masse über den Rand und platscherte auf den Bürgersteig. Vor dem Plaza Hotel stiegen ein vornehmer Mann und eine ebenso vornehme Frau aus einer Limousine. Als die beiden die Stufen des Hotels hinaufstiegen, flog ein Schleimklumpen auf den sündhaft teuren Nerzmantel der Frau. Als der Portier sich vor dem Paar verbeugte und ihm die Tür aufhielt, schrie die Frau schmerzerfüllt auf. »Da hat mich was gebissen«, fuhr sie den verblüfften Portier an. Der Portier besah sich von allen Seiten. Dann schrie auch er und sprang zurück. Der Mantel der Frau war voller Schleim und wirkte sehr lebendig. Kleine bösartige Nerzköpfe schoben sich aus dem Fell. Was ist denn heute los, Timo? Fletschten die Zähne, bellten und schnappten. Sie hatten dünne, aber außerordentlich scharfe Zähne. Der reaktionsschnelle Portier riss der Frau den Mantel von den Schultern und warf ihn auf den Boden. Er wollte die Köpfe zertreten, aber sie waren viel zu viele und zu flink für ihn. Dann blieb ihm und dem Paar nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie der Mantel mit seinem Hydra-Kopf sich in Bewegung setzte und mit wachsender Geschwindigkeit davoneilte. Geschwindigkeit. Wachsende Geschwindigkeit. Ist das nicht steigende Geschwindigkeit? Egal.
Keine Ahnung.
Die Frau blickte den Mann streng an. Ich habe es ja gleich gesagt, wir hätten in Palm Beach bleiben sollen. Im Polizeirevier von Midtown Central registrierten die Beamten an den Telefonen eine Veränderung im endlosen Strom von Anrufen. Bislang hatten sie fast immer Auskunft geben müssen, um was es sich bei einer Sonnenfinsternis handelte und um was nicht. Doch seit ungefähr einer Stunde kamen immer mehr Anrufe herein, die eigenartige Vorfälle zu berichten hatten. »Hören Sie, Lady«, sagte ein Polizist gerade in die Sprechmuschel, »natürlich gibt es dort Leichen, schließlich ist das ein Friedhof.« »Was? Wie war das? Die Toten fragen nach dem Weg zum Bahnhof?« »Handelte es sich dabei um einen großen oder um einen kleinen Dinosaurier?«, fragte ein anderer Polizist mit Engelsgeduld. »Ach so, es war nur ein Saurier-Skelett, was? Und es war auf dem Weg zum Central Park?« Ein dritter sagte mit stierem Blick, »warten Sie bitte einen Moment. So, jetzt ganz von vorn. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie von einer Parkbank attackiert wurden? Sie meinen sicher, dass jemand Sie von einer Parkbank aus angegriffen hat?« Nein, sie bleiben bei ihrer Aussage. Also schön, ich notiere. Eine Parkbank ist ihnen hinterhergerannt. Er bat um einen weiteren Moment Pause, hielt die Hand auf die Sprechmuschel und rief seinen Lieutenant: Sir, ich glaube, Sie sollten es einmal anhören. Der Lieutenant sah ihn erschöpft an. Was denken Sie denn, was ich mir gerade anhören muss? Irgendein Dockarbeiter von Pier 34 am Hudson behauptet, die Titanic sei gerade eingelaufen. Sir, Wagen 54 ist doch aus der Gegend. Soll doch mal dahin fahren, damit wir ein gutes Bild erhalten. Eine gute Idee, lobte der Lieutenant. Zwei Streifenbeamte und ein Dockarbeiter, der völlig am Ende seiner Nerven war, starrten gemeinsam auf den Fluss. Ein Ozeanriese hatte am Dock angelegt. An seiner Seite stand in übergroßen Buchstaben RMS Titanic. Die Gangway wurde hinuntergelassen, über 100 ertrunkene Passagiere verließen das Schiff. Sie waren allesamt tropfnass, Seetank hing ihnen von den Schultern, hinter ihnen begannen verweste Matrosen das Gepäck auszuladen. Kneif mich, Joe, sagte einer der Polizisten zu seinem Kollegen. Sehen Sie nur das Wasser, ächzte der Vorarbeiter. Es sieht so aus, als wäre es solide. Was sollen wir jetzt machen? Fragte der andere Polizist. Wir rufen den Lieutenant, brummte der erste. Sie liefen zu ihrem Wagen und riefen über Funk ihr Revier. Rings um sie herum brach in ganz New York die Hölle los. Und das war erst der Anfang. Das war erst der Anfang. War jetzt aber gar nicht so viel, was wir gar nicht kannten, oder? Also der Eisbär da am Anfang, der dachte New York. Zieht nach Madagaskar.
Der Pterodaktyl.
Der Pterodaktyl. Kaka!
You are so beautiful to
me. Ich werde nie wieder so ein Flugvieh mir angucken können, ohne an dieses Kaka zu sehen.
Kaka! Kaka!
So, also ich merke ja, meine Zunge wird träge.
Ja, dann würde ich doch sagen, dann sind wir durch für heute erstmal, oder?
Wir haben noch eine einzige Szene.
Echt? Haben wir noch eine?
Ja. 268, direkt nämlich da. Warte mal. Ich
hab das Buch weggelegt, Mensch.
Dana hatte sich auf der Couch zusammengerollt, verfolgt eine Star Trek-Folge.
Ach so, ja, die Szene mit Sherman.
Ja.
Die können wir noch lesen, dann können wir das Vogelplänkel hier eigentlich weglassen, oder?
Ja, 271 fängt es unten an. Okay. Magst du die doch gerade noch lesen? Das sind noch.
Das lese ich noch.
Okay.
Ein Stockwerk tiefer führte Louis gerade eine hitzige Debatte mit seinem Cousin Sherman. Sherman war ebenso unmöglich gekleidet wie Louis und er war ebenso klein geraten und schwitzte. Nein, er schwitzte nicht. Ach komm, Sherman, erregte sich Louis gerade. Wir sind doch Cousins, diesen kleinen Gefallen kannst du mir doch wohl noch tun. Sherman schüttelte den Kopf. Das geht nicht, Louis. Es widerspricht der Standesehre. Ich habe keine Lust, meine Zulassung zu verlieren. Als Arzt kannst du ebenso gut einweisen wie entlassen. Ich bin Dermatologe. Ich kann niemanden aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen. Ich bin Dermatologe. Sherman, habe ich dir nicht öfters einen Gefallen getan? Da fällt mir im Moment wirklich nichts ein. Ich habe das Schlimmste verhütet, als die Steuerprüfer kamen. Dir hatte ich es zu verdanken, dass sie überhaupt erst auf mich aufmerksam geworden sind. Glaub mir doch bitte, Sherman, wir geraten alle in große Gefahr, wenn wir nicht rasch etwas unternehmen. Der Geist oder was auch immer ist mitten in der Luft erschienen und hat Danas Baby gestohlen. Ein armer kleiner Säugling. Sherman, hast du denn überhaupt kein Mitgefühl? Warum gehst du da nicht zur Polizei? Ich glaube sowieso kein Wort von diesem Geisterquatsch.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Der Himmel verfinsterte sich immer mehr. Unheimliche Schreie ließen sich vernehmen. Sherman trat ans Fenster. Auf einmal hatte er den Eindruck, einen Flugsaurier zu sehen. Da ist er wieder. Kuckuck! Da ist er wieder. Glaubst du mir jetzt, Sherman? Fragte Louis, der neben ihn getreten war. Eine halbe Stunde später standen die vier Ghostbusters in voller Einsatzmontur neben Ecto 2 und bedankten sich bei den beiden Tullys. Gute Arbeit, Louis. Wie hast du das bloß gefingert? Och, ich habe hier und da an ein paar Fäden gezogen. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen. Louis näherte sich Venkman und raunte ihm zu. Das ist mein Cousin Sherman. Ich habe ihm eine Fahrt im Ecto versprechen müssen, wenn er euch entlässt. Wie schlimm stehen denn die Dinge mittlerweile? Fragte Venkman raunend. Furchtbar, Peter, wirklich furchtbar. Am besten fahrt ihr sofort zum Museum. Was ist denn geschehen? Ein Geist hat Danas Baby gestohlen. Sie ist zum Museum gelaufen, um Oscar zu befreien. Louis stellte sich vor die anderen. Männer, ich habe alles eingepackt, was ihr braucht. Ich habe euch Ich habe auch voll gedankt. Mit unverbleitem Super. Das hat zwar 20 Cent mehr gekostet als normal Benzin. Aber ich dachte mir, bei der alten Mühle sollte man lieber auf Nummer sicher gehen.
Ja, das finde ich schön.
Ich habe mit meiner Kreditkarte bezahlt. Ihr könnt den Betrag also auf mein Konto überweisen. Oder ich nehme mir das Geld aus der Portokasse. Das überlasse ich ganz euch. Die vier Ghostbusters hatten steinerne Mienen, als sie jetzt geradezu fluchtartig in den Wagen sprangen und losbrausten. Hey, rief Louis ihnen nach. Wartet auf mich. Der Wagen war schon nicht mehr zu sehen. Na schön, dann stoße ich eben am Museum zu euch. Sherman betrachtete ihn von der Seite. Hast du mir nicht erzählt, du wärst der fünfte Ghostbuster? Ach, ich überlasse Ihnen den Kleinkram. Louis lächelte. Ich werde nur bei den wirklich großen Fällen gerufen. Ah, sehr schön. Ja, ja. Schade, die Szene mit Sherman, also gespielt von Eugene Levy, hätte ich mir doch sehr gewünscht.
Ja, ich mir auch. Also das, was er da eben über das unverbleite Benzin gesagt hat, das gehört auch in den Film rein. Das ist so typisch
Louis. Das ist geil, oder?
Ja.
Das war wirklich, also da kann ich mir auch vorstellen, dass Jason Dark da 1:1 Ed Neha nur übersetzt hat und nichts eigenes reingebracht hat.
Ja, das ist ja lustig.
Nee, das Ding ist auch, du merkst an vielen Stellen auch, dass teilweise die Figuren sich in dieser deutschen Fassung tonal auch komplett unterschiedlich verhalten, so, und keine Ahnung, also das passt halt vorne und hinten nicht manchmal.
Das stimmt. Aber sie sind alle schon besser hier als im ersten Band.
Das auf jeden Fall, ja. Das muss man sagen. Obwohl Peter ja auch hier wieder so ein bisschen der Chef ist, ne? Also,
ja, aber...
Weiß ich nicht.
Naja, gut. Also das ist halt kein sehr akkurater Blick auf diese Szenen. Aber uns bleibt ja nichts anderes. Wir haben halt nur das und diesen Comic, den es noch gibt. Genau. Ist, glaube ich, Sherman auch dabei. Sherman hat ja auch später einen Auftritt mal gehabt in dem IDW-Comic.
Ja, stimmt.
Da war er dann mal kurz zu sehen. Auch in der Gestalt von Eugene Levy.
Da hat er doch Louis, glaube ich, abgeholt vom Flughafen oder so, war das
ja, die Szene? Ja, der ist nur kurz abgeholt worden. Also Eugene Levy, muss man da kurz sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ja Jims Vater aus American Pie.
Ja.
Und der ist halt wirklich auch ideal besetzt als Familienmitglied der Tullys.
Ja, total.
Damals natürlich auch noch ein bisschen jünger gewesen als dann später bei American Pie. Das wurde ja 10 Jahre später dann erst gedreht.
Ja. Ich fände es ja witzig, wenn der im neuen Film zu sehen wäre, wenigstens als Tully-Familienvertreter. Das fände ich witzig. Einfach um ihn auch, weißt du, ich meine, es gibt ja dieses Promo-Bild auf der Kassette hinten und so drauf, ne, wo man ja diese Szene sieht, wo Eugene Levy neben dem Ecto 1A steht und so.
Ja.
Es wäre doch geil, wenn man ihn dann einfach in den Film mit reinnehmen würde. Einfach so als
Wiedergutmachung. Er ist der Endgegner.
Er ist der Endgegner.
Gosa kommt Levy wieder in der Gestalt von Eugene Levy.
Ja, wird der neue Schlüsselmeister, das wäre doch was.
Ja, genau.
Nun gut.
Gut, dann, wir sind gut durchgekommen. Das war's dann für dieses Mal.
Richtig. Wieder. Wieder?
Ja. Ist ja jede Woche so. Irgendwann war's das.
Irgendwann war es das mal.
Für Irgendwann war es das zu einem bestimmten Punkt. Okay, hat uns wieder Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hören. Wenn es wieder heißt, Deutsche Ghostbusters
Radio.
Podcast.
Deutsche Ghostbusters Podcast.
Deutsches Ghostbusters Podcast. Ghostbusters Podcast Deutschland. Spektral Radio.
Ja. Auf deutsches Welle Paulin in Farbe.
Deutsches Welle Paulin, oh Gott, ist das lange her. Wunderbar. Okay, komm. Bei 3
ja.
Oder bei 1.
3, 2, 1.
Tschüss.
Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.